So, ehe wir uns mit dem Programm selbst beschäftigen und seiner Bedienung, also was es an Bedienungsoberflächen bietet und wie sie zu behandeln sind, wollte ich doch noch erst ein paar theoretische Bemerkungen vorausschicken. Dann kann man sich später auf die Schirme konzentrieren und weiß da schon vorher, was das alles bedeuten soll. Ich hatte schon vorher gesprochen über das, was ich das Wiederholungsverbot nenne, in der 12-Ton-Reihe und in der seriellen Musik, was also weiter nichts anderes bedeutet, als dass ein bereits gegebener Vorrat möglichst vollständig benutzt wird, wodurch sich Wiederholungen ausschließen. Das heißt, dass eigentlich die ständige Änderung dasjenige ist, was man damit zu erreichen sucht. Auf der anderen Seite gibt es auch dann in dem, was Stockhausen jedenfalls damals Gruppenkomposition nannte, die Bildung von Gruppen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine gemeinsame Eigenschaft haben. Dass also ein Parameter, wie wir das nannten, stillgestellt wird oder durch eine Multiplikationsreihe angegeben wird, dass ein bestimmter Parameter eine Reihe von Malen wiederholt wird, wodurch sich Blöcke ergeben, in denen allerlei Parameter sich dauernd ändern können, aber ein bestimmter Parameter oder natürlich auch zwei oder drei, je nachdem, konstant bleiben. Je mehr Parameter konstant bleiben, desto stärker wird die Blockbildung. Je mehr Parameter an der Änderung teilnehmen, desto schwächer wird die Blockbildung und die allgemeine Änderung nimmt dann wieder die Überhand. Worum es sich dabei also handelt, eigentlich ist, dass im ersten Fall des Wiederholungsverbotes möglichst viele Änderungen stattfinden, also die Vorgänge unregelmäßig sind, wenn wir mal, oder wenn ich das Wort Periodizität und Aperiodizität übersetze, dann würde ich sagen unregelmäßig, sonst würde ich gerne sagen, es ist aperiodisch. Während im anderen Fall, wo Gruppenbildungen stattfinden, innerhalb einer solchen Gruppe derjenige Parameter, der eigentlich für die Gruppeneigenschaft dann darstellt, regelmäßig ist insofern, als ein bestimmter Wert mehrfach wiederholt wird. Es findet also keine Änderung in dem Parameter statt und wir können sagen, dass in diesem Abschnitt der Parameter regelmäßig verläuft. Nun, das Grundprinzip von diesem Projekt, da fehlt eigentlich die 1, offenbar ist das Fenster etwas zu klein geraten, auf meinem Schirm ist das alles drauf, hier nicht. Ich kann das noch ein bisschen größer machen in Zukunft. In diesem Projekt 1 ist eigentlich das Prinzip, die Vermittlung zwischen diesen beiden Begriffen, der Periodizität und der Aperiodizität, in Ermangelung eines anderen Prinzips. Ich dachte mir, als ich seinerzeit die Möglichkeit hatte, ein solches Kompositionsprogramm zu entwerfen, das ist lange her, 30 Jahre, 40 Jahre sogar beinahe, dass man irgendein leitendes Prinzip braucht, sonst weiß man überhaupt gar nicht erst, wo man anfangen soll. Es hat keinen Sinn zu sagen, man soll Streichquartette komponieren, dann kriegt man ein Streichquartettprogramm. Ja, da fehlt die 1 natürlich auch schon, ja. Das ist einfach eine Projektion des Schirmbildes. Irgendeine andere Qualifikation dieser Art. Es muss etwas sein, was in der Strukturbildung der Musik vorhanden ist, der Strukturbildung zugrunde liegt. Und da kann man, und das ist eben die Erbschaft der Dodekaphonie und die Erbschaft der seriellen Musik, sehr gut ansetzen bei diesem Begriff des Wiederholungsverbotes oder des Wiederholungsgebotes im Falle der Gruppenbildung, wo also keine Änderungen stattfinden und der Vorgang eher regelmäßig ist. Ich dachte mir, das könnten die beiden Grenzwerte sein, denn das ist etwas, was für die Musik sehr typisch ist, in dem gerade die Formbildung auf diesem Gegensatz fortdauernd beruht. Wenn Sie an klassische Musik denken, wo etwa vor lange Strecken der Rhythmus völlig unverändert bleibt, durchlaufende Sechzehntel beispielsweise, während sich harmonisch dauernd alles ändert. Oder dass die Instrumentation ist sowieso meistens ein sehr konstanter Faktor, in dem dieselben Instrumente immer spielen, vor allem bei kleinen Besetzungen, wo sie alle dran sind. Beim großen Orchester natürlich sieht das schon anders aus, sagt man mal eine Weile vielleicht bloß den Holzbläsersatz oder eine Weile bloß Blechbläser oder nur die Streicher. Aber da sehen Sie schon, worauf ich hinaus will. Das nehme ich dann in dem Augenblick bestimmte Elemente herausgegriffen und stillgestellt werden, also den Fortgang in diesem Parameter aufhalten, insofern als sich nichts ändert und dadurch eine solche Gruppe zustande kommt. Eine solche generelle Vorstellung, dass sich das musikalische Geschehen, das formale Geschehen abspielt zwischen Elementen des Unregelmäßigen, des sich dauernd Ändernden und des Regelmäßigen, des Wiederholten, ist natürlich nicht hundertprozentig ausführbar. Man muss irgendwo wahrscheinlich einen Kompromiss machen mit der Realität. Und die Realität ist zweierlei. Ist einmal das, was man selber über Musik so verbalisieren kann, dass es formalisierbar ist und in einen Algorithmus gepackt werden kann. Und auf der anderen Seite ist es auch eine rein mentale Angelegenheit, eine Vorstellungssache. Denn was bedeutet, wenn man es genau betrachtet, unregelmäßig oder regelmäßig? Es gibt eine Menge Fälle wahrscheinlich, die weder dem einen noch dem anderen so recht zugeordnet werden können. Und vor allem, es ist auch ein Punkt, auf den man beim Hören von Musik ja auch nicht dauernd achtet. Also was aus dem außerordentlich komplexen Geschehen, das einem begegnet beim Musikhören, was soll man herausgreifen und jetzt unter solche Kategorien legen, wie etwa Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit? Nun, was die Unregelmäßigkeit konkret bedeutet, würde ich folgendermaßen formulieren. Es gibt einen Vorrat, wie beispielsweise die Zwölftonreihe. Man kann genauso gut natürlich auch einen kleineren oder größeren Tonvorrat wählen, vor allem etwa dann, wenn es sich nicht um Halbtöne handelt, sondern etwa um Vierteltöne. Oder ganz egal, wie auch immer der Tonraum dann gerastert wird. Dieser Vorrat enthält eine bestimmte Anzahl Elemente und die sollen verwendet werden, zunächst einmal ohne Wiederholung. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass man dieses Wiederholungsverbot nicht über die Länge des Vorrates ausdehnt, sondern sagt, ich mache das Wiederholungsverbot kürzer. Beispielsweise, ich habe 12 Elemente wie in der Zwölftonreihe, aber Wiederholungen sind nur gesperrt 9-mal. Und nachdem 9 verschiedene Töne vorgekommen sind, wird das Wiederholungsverbot aufs Neue über den ganzen Vorrat verhängt, sodass also bereits nach 9 Tönen eine Wiederholung eintreten kann. Sie sehen schon, wenn man das Wiederholungsverbot graduell einschränkt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass Wiederholungen eintreten, immer größer wird. Deswegen kann ich sagen, das Wiederholungsverbot hat die Größe 1. Das heißt, wenn ein Ton gekommen ist, wird das Wiederholungsverbot für ihn auch sofort aufgehoben. Er kann also sofort wieder erscheinen und da sind wir beim reinen Zufall. Dann wird der Zufall durch nichts mehr eingeschränkt und jede einzelne Wahl aus den 12 Tönen ist ganz sogar dem Zufall unterworfen. Oder andersrum gesagt, wenn ich das Wiederholungsverbot ausdehne, dann wird dadurch der Zufallscharakter eingeschränkt. Umgekehrt stelle ich mir auch so die Periodizität vor. Da gibt es nur ein Problem, denn ich habe zwar einen Vorrat, aus dem Vorrat nehme ich ein Element, dieses eine Element soll wiederholt werden. Und da müsste man auch eine maximale Situation haben. Bei der Aperiodizität ist die maximale Situation alle Elemente des Vorrates. Der Vorrat hat n Elemente, dieses n ist n und nicht größer und nicht kleiner. Da hat man das Maximum direkt mit dem Umfang des Vorrates gegeben. Bei der Periodizität hingegen nicht. Ich nehme ein Element, ich darf es wiederholen, was ist da das Maximum? 10-mal, 100-mal, 1000-mal? Also da kommt man schon ein bisschen ins Schwimmen und muss sich da irgendetwas dafür ausdenken. Nun, es ist nicht so schwierig, denn wenn man mit solchen Vorräten arbeitet, dann haben diese Vorräte doch gewisse Begrenzungen. Sie liegen also irgendwo in der Größenordnung, vielleicht zwischen 10 Elementen und 20 Elementen. Und da in dieser Größenordnung die maximal für die A-Periodizität liegen, sollte ich denken, würde man für die Periodizität die maximale Wiederholung auch in solchen Größenordnungen suchen, sodass da ein gewisses Gleichgewicht dazwischen entsteht. Und dann ist es natürlich ein einfaches, eine solche Wiederholungsgröße, ein Faktor, zu reduzieren und zu sagen, ich benutze nicht das Maximum für die Wiederholung, sondern ein eingeschränktes Maximum, vielleicht nur 2/3 oder 1/3 oder nur 4/5 oder 3/5, je nachdem, wie man das meint, regeln zu sollen. Wenn man sich dieses Konzept genau durchdenkt, dann kommt man rasch zu der Erkenntnis, dass sich diese beiden Wege von dem einen Extrem weg und auch von dem anderen Extrem weg eigentlich in der Mitte nicht treffen. Denn wir haben gesehen, dass die Einschränkung des Wiederholungsverbotes bei der Aperiodizität im Zufall endet, während die Einschränkung des Wiederholungsgebotes bei einem einzelnen Element endet. Das sind zwei Dinge, die nicht eigentlich miteinander in Kontakt kommen. Und aus diesem Grunde habe ich mir überlegt, dass diesem Entwurf dieses Projektes eine Brückenfunktion sein sollte. Ich nehme an, es gibt jemanden, der am Dienstag nicht da war. einer zumindest zwei, drei, ja, dann ist es doch ganz gut, dass ich das wiederhole, denn das hatte ich das letzte Mal hier bereits erklärt, als die skandinavischen Gäste hier bei uns waren. Und ich fasse das jetzt also nochmal in diesem Sinne zusammen. Dass also deshalb, weil diese beiden Einschränkungen der Unregelmäßigkeit und der Regelmäßigkeit sich eigentlich nicht automatisch in einer Mitte treffen, habe ich einen extra Prozess eingesetzt, in dem die beiden Charaktere miteinander vermittelt werden, in dem Sinne, dass auf eine bestimmte Anzahl unregelmäßiger Vorgänge eine bestimmte Anzahl regelmäßiger Vorgänge folgen muss, sodass die beiden direkt im direkten Austausch miteinander dann diesen Übergang bilden zwischen regelmäßig und unregelmäßig. Sie sehen, dies ist ein Problem. Man könnte der Auffassung sein, dass dies eigentlich keine ideale Lösung ist. Ich selber habe da eigentlich mehr eine neutrale Haltung dem gegenüber, denn erstens ist das sehr lange her, wie gesagt, beinahe 40 Jahre, und ich zerbreche mir darüber den Kopf nicht mehr. Und auf der anderen Seite sind solche Probleme wahrscheinlich kaum völlig aus der Welt zu schaffen, wie immer man auch versucht, den kompositorischen Vorgang zu verbalisieren, zu formalisieren, stößt man irgendwo auf Dinge, über die man dann komponieren selbst nicht nachdenkt, weil man das einfach aus der handwerklichen Routine, aus dem handwerklichen Wissen regelt, ohne sich dafür Begründungen abzuverlangen und dann wahrscheinlich instinktiv das Richtige trifft. Überhaupt nehme ich an, geht das Komponieren aus dem Bauch oder mit Papier und Bleistift doch ein bisschen anders vor sich, als wenn man das aufgrund eines Algorithmus tut. Bei dieser Gelegenheit möchte ich doch gerne noch eine Bemerkung machen, die sich auf das algorithmische Komponieren bezieht. Was ich darunter nicht verstehe, unter algorithmischer Komposition, und das ist schließlich das Thema hier unserer Zusammenkünfte, was ich darunter nicht verstehe, ist Klangproduktion. Was ich darunter nicht verstehe, ist Klangmontage. Ich verstehe alles nicht darunter, was nicht sich in allererster Linie auf den kompositorischen Prozess richtet. Nun ist das Merkwürdige, dass wir seinerzeit in Köln im ersten Studio, ich nehme an, dass so etwas wohl öfter postuliert wurde, davon ausgegangen sind, dass jetzt durch die elektronische Musik auch der Klang komponierbar wird, sodass eigentlich die Produktion des Klanges bereits als kompositorischer Akt gesehen wird. Und das stimmt tatsächlich insofern, wir haben frühere Beispiele der elektronischen Musik ja wohl gesehen, wo Komponisten Spektren gemacht haben aus Sinustönen und jeweils die Abstände der einzelnen Sinustöne geregelt haben, aufgrund von irgendwelchen Tabellen, von seriellen Vorstellungen und so weiter, sodass jedes Spektrum seine eigene Klangfarbe hat und selbst noch die Lautstärken, die Amplituden innerhalb der einzelnen Spektralkomponenten waren auch noch nach seriellen Vorstellungen festgelegt worden. Das heißt, da wird der kompositorische Akt, das Manipulieren von seriellen Größen bis in die allerkleinste Zelle der Musik, also bis in den einzelnen Ton hineingetragen, nur was hinter der Hörer hört, ist letzten Endes doch ein Ton, beziehungsweise ein Klang. Und das ist ein Klang, wie ihn etwa auch kennt von einer Flöte oder einer Geige oder einer Trompete. Das ist eine wiedererkennbare klangfarbliche Einheit, die dann in irgendeinem polyphonen oder homophonen Kontext vorkommt. Insofern ist die Frage, ob damit tatsächlich schon der kompositorische Prozess zur Genüge in die einzelne klangliche Zelle hineingetragen ist. Ich würde, um ein solches Konzept wirklich ganz klar zu realisieren, doch davon ausgehen, dass nicht der kompositorische Akt einen einzelnen Klang hervorbringt, sondern ein ganzes Werk. Und es ist eine Lieblingsvorstellung von mir immer gewesen, dass man ein Musikstück von etwa 10 Minuten länger auffassen kann als einen einzigen in sich reich gegliedert, in sich reich artikulierten Klang. Wozu auch die Pause gehört, dass der Moment, wo die Amplitude null wird. Oder jedenfalls so klein, dass man ihn nicht mehr hört. Und so wäre es durchaus denkbar, ein ganzes Stück, ich denke dabei natürlich nicht so sehr an Instrumentalmusik, sondern an elektronische Musik, als ein einziger artikulierter Klang aufgefasst wird. Nur müsste man, um dieses Konzept zu realisieren, über eine Konzeption verfügen, die es ermöglicht, einen 10 Minuten oder 20 Minuten langen Klang in der Weise zu artikulieren, durch eine Initialvorschrift sozusagen, eine Art von Formel, dass dann nicht einfach 20 Minuten lang ein Klang tönt, sondern dass man das 20 Minuten lang das Erlebnis von Musik hat. Musik im Sinne einer Sprache, so wie wir doch Musik kennen aus der Klassik, aus der Instrumentalmusik, aus der elektronischen Musik, bis auf den heutigen Tag eigentlich. Insofern sehen Sie, dass der Begriff des Klanges hier eigentlich für die Diskussion steht und wo hört Klang auf, wo fängt Komposition an. Nun für mich und für diese Zusammenkünfte, die wir hier miteinander haben, ist es eigentlich relativ einfach. Ich verstehe im strikten Sinne unter algorithmischer Komposition einen Algorithmus, der komponiert, der nicht Klänge macht. Es sei denn, es wäre tatsächlich dieser 20 Minuten lange Klang, aber dieses Programm kenne ich nicht und ich zweifle, ob es das im Augenblick gibt, aber ich lasse mich gerne als Bessere belehren. Sondern es geht tatsächlich darum, dass einzeln wahrnehmbare Elemente, seien sie elektronisch komponiert, seien sie mit dem Mikrofon aufgefangen aus der Luft, seien es Instrumentalklänge aus dem Orchester, dass sie in einen musiksprachlichen Zusammenhang gebracht werden. In diesem strikten Sinne verstehe ich hier eigentlich die algorithmische Komposition. Sie werden sehen, dass wir hier in diesem Beispiel im Grunde genommen uns auf Instrumentalmusik beziehen, aber wie ich schon eher Gelegenheit gehabt habe zu sagen, lassen sich derartige Prozesse auf andere Klangmaterialien ebenso gut oder zumindest auch anwenden. Ich habe vielleicht auch das Beispiel eines holländischen Kollegen erwähnt, der in seinem analogen Studio oder auch teilweise digital eine ganze Reihe von Klängen, also einen großen Klangkatalog zusammengestellt hat und dann schließlich doch nach einer kompositorischen Handhabe suchte, nach einer Art von Hebel, mit der dann dieses Klangmaterial in einen gegliederten musikalischen Sprachfluss gebracht werden konnte. Er hat dann sich dieses Projektes bedient und einem Output, einem Resultat dieses Programmes, die entsprechenden Daten entnommen und seine elektronischen Klänge oder digitalen Klänge, was immer es auch gewesen sind, aufgrund dieses Zahlenmaterials angeordnet. Solange man begreift, worin eigentlich die Zusammenhangsbildung des Programmes besteht und solange man weiß, welche Zusammenhänge bereits in dem selbstproduzierten Klangmaterial bestehen. Klänge werden ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sie haben ja meistens irgendeinen inneren Zusammenhang, sie haben eine Entstehungsgeschichte, sie sind voneinander abgeleitet, sie haben also 8 Familienzüge. Und solange man sich deren bewusst ist und außerdem auch der, sagen wir mal, der Grammatik eines solchen Programmes, dann kann man sich schon vorstellen, dass diese beiden zusammenkommen und zusammen gut miteinander funktionieren. Das zunächst mal vorausgeschickt. Jetzt möchte ich daraufhin, ehe wir hier uns zumindest den Hauptschirm heute mal angucken, möchte ich noch ein paar Bemerkungen machen zu den Organisation dieses Programmes im Inneren. Wie ich das schon am letzten Dienstag auch erläutert habe, ist die Darstellung der Musik gegliedert in Parameter. Ich zähle die Parameter einfach der Reihe nach auf und die Reihenfolge ist ja im Grunde genommen beliebig. Da gibt es zunächst das Instrument. Das Programm sagt einem, welches Instrument einen Ton, einen Klang oder was immer jetzt an der Reihe ist, spielen soll. Instrumente werden hier in diesem Programm nicht definiert. Insofern eignet sich dieses Programm auch nicht zur Realisierung oder zur Produktion von Klängen. Denn da müssen wir erstmal einen Klang definieren. Das Einzige, was man sagen kann, ist, was bei mir Nummer 1 ist, soll nachher, wenn das Stück komponiert wird, eine Flöte sein oder Klang XY aus meiner Klangsammlung oder ganz egal, was immer dann als Klang erscheint. Aber das Programm beziffert es einfach mit einer Nummer und es gibt eine Reihe von Ziffern, die Sie zur Verfügung haben, mit denen dann das Programm komponiert. Das heißt, das Programm weiß nichts von Instrumenten. Es hat keine Ahnung, wie sich eine Flöte oder eine Klarinette oder ein gefiltertes Rauschen oder sonst irgendetwas, ein Verkehrslärm, zueinander verhalten. Das ist Sache des Komponisten. Und das ist ein Punkt, den ich ja eher auch schon berührt habe. Wo fängt der Komponist an, wo hört das Programm auf? Da gibt es einen gewissen Abstand. Der Komponist muss vorbereiten. Das Programm kann dann aufgrund der Vorbereitungen und aufgrund seiner eigenen Grammatik seine Arbeit tun und einen Output produzieren. Und dann ist der Komponist wieder an der Reihe, um diesen Output dann irgendeine wahrnehmbare, in eine hörbare musikalische Form zu bringen. Also es wird ein Instrument angegeben. Das ist dann, wie wir später sehen werden, einfach eine Spalte ganz links auf dem Partiturformular eine Reihe von Ziffern. Der zweite Parameter ist ist der Zeitwert. Wir sind aus der elektronischen Musik in Köln gewöhnt, die Rhythmik zu unterteilen in Einsatzabstände und Dauern. Einsatzabstände sind die Abstände zwischen den Punkten, an denen Instrumente einen Einsatz haben. und die Dauer ist dann, wie lange der Klang, der da anfängt, dann tatsächlich dauert. Das sind zwei Größen, die völlig unabhängig voneinander geregelt werden können. Sinnvollerweise bezieht man sie natürlich aufeinander. Aber um hier größere Schwierigkeiten, die ich damals nicht meistern konnte, aus dem Wege zu gehen, habe ich mich in diesem Programm auf die Einsatzabstände beschränkt. Das ist ja die Größe, die tatsächlich die eigentliche Rhythmik bestimmt. Wenn Einsatzpunkte rasch aufeinander folgen, dann geht die Musik schnell, gehen sie langsam, sind die Abstände groß, dann geht die Musik langsam. So einfach ist das ja. Und je länger die Dauern sind, desto größer ist die Gefahr, dass nacheinander einsetzende Klänge einander überlagern. Dann kommen harmonische Probleme ins Spiel. Und je kürzer die Dauern sind, desto mehr kommen wir zu einer schlagzeugartigen, staccatoartigen Wirkung, wodurch harmonische Probleme eben nicht entstehen, sondern eher vermieden werden. Das ist die Dauer. Die Dauer habe ich ursprünglich angegeben in meinem ersten Konzept in Form von Brüchen, weil ich dachte, das ist etwas, was aus der Vorstellungswelt des Komponisten vertraut ist. Wir reden von einer ganzen Note, einer halben Note, einer Viertelnote, einer Achtelnote und so weiter. Wenn wir eine Triole haben, dann reden wir von Dritteln, bei der Quintole sind es Fünftel. Und auf diese Weise kann man alle Größen dieser Einsatzabstände aufeinander beziehen, indem man sie auf eine Ausgangsgröße bezieht. Und diese Ausgangsgröße, das sage ich jetzt gleich ein für alle Mal, ist immer die Dauer, die durch das metronomische Tempo gegeben ist. Wir nennen eine solche Dauer in der Fachsprache ein Metrum. Das heißt, wenn ich sage, die Viertelnote im Tempo 60, dann ist die Viertelnote genau eine Sekunde lang. Und wenn ich sage, jetzt ein Halb, das ist ein Halb dieser Viertelnote, also eine Achtelnote, also eine halbe Sekunde lang. Und so weiter. Wenn ich das Tempo ändere und sage, das Tempo ist jetzt nicht 60, sondern 90, dann ist die Hälfte eben von der Dauer, die aus dem Tempo 90 resultiert. Es sind niemals Sekunden. Sekunden sind es nur in dem einzigen Grenzfall, wenn das Metronom 60 sagt. Nun, das können Sie ja regeln, aber immerhin, man muss sich nur darüber klar sein, dass wenn da solche Brüche stehen, sie sich nicht auf Sekunden beziehen, sondern immer auf das jeweils geltende metronomische Tempo. Eine andere Darstellungsart ist eine Dezimalzahl, wo also nicht steht ein Halb, sondern 0,5. Und nicht ein Viertel, sondern 0,25. Das kann in vielen Fällen praktisch sein. Vor allem dann, wenn man rhythmische Verhältnisse vorweg ausrichten will, etwa in Form einer geometrischen Reihe. Dann kann man mit diesen echten Brüchen wenig anfangen. Und diese echten Brüche werden eigentlich in diesem Programm nur aus historischen Gründen mitgeschleppt. Ich werde Ihnen das gleich demonstrieren. In der Praxis haben sie wahrscheinlich heutzutage überhaupt keine Bedeutung mehr. Ich sehe nicht ein, warum man alles wegwerfen soll, wenn man sich aus dokumentarischen Gründen noch ab und zu noch mal darauf beziehen will. Das wäre also die Zeit. Zur Zeit gehört auch das bereits erwähnte metronomische Tempo. Und das Programm operiert dann so, dass es ein Tempo festsetzt und für das Tempo eine bestimmte Anzahl Einsatzabstandwerte oder kurz gesagt Dauerwerte. Und wenn diese Anzahl abgelaufen ist, dann wird ein neues Tempo gesucht, wenn es ein anderes gibt. Wenn Sie nur ein einziges Tempo haben, dann kommt eben dasselbe Tempo nochmal und es ändert sich im Effekt gar nichts. Aber, und das habe ich mir damals so ausgedacht, in dem Augenblick, wo das Tempo wechselt, kriegt der letzte Ton vor dem neuen Tempo eine Fermate. Und den Fermatenwert können Sie selbst bestimmen. Das heißt, wenn die Fermate 1 ist, also der letzte Dauernwert mit 1 multipliziert wird, dann ändert sich überhaupt nichts. Aber Sie können genauso gut dafür sorgen, dass durch die Fermate, es gibt drei verschiedene, dass dadurch dann größere Dehnungen innerhalb des Stückes vorkommen. Der nächste Parameter ist die Tonhöhe. Ich habe dafür ein Tonhöhenprogramm entwickelt. Ich habe das auch, glaube ich, das letzte Mal am Dienstag schon ganz kurz erläutert, wobei drei Tongruppen gebildet werden aus zwei Intervallen. Wenn ich also zwei Intervalle nehme, sagen wir mal kleine Sekunde und kleine Sekunde, dann kriege ich C, C, D, um das Beispiel zu nennen, als Zweitongruppe. Wenn ich etwa nehme kleine Sekunde, große Terz, dann kriege ich C, Des, F. Also erst eine kleine Sekunde, dann eine große Terz drauf. Dasselbe funktioniert natürlich auch abwärts. Und man kann diese beiden Intervalle natürlich auch austauschen, anstatt von 1, also kleine Sekunde, große Terz, erste große Terz, dann die kleine Sekunde. Aber dennoch, ob Sie haben C, Des, F oder C, E, F, es gibt in beiden Fällen einen Dreiklang von etwa gleicher harmonischer Qualität. Jetzt ist es so, dass das Programm aufgrund dessen, was der Komponist an Intervallen kombinieren will, diese Dreitongruppe noch dreimal transponiert in der Weise, dass auf diese Weise eine vollständige Zwölftonreihe entsteht. Sie können sich gleich vorstellen, dass das nicht mit allen Intervallen geht. Aber mit den Intervallen, die es geht, macht das Programm das. Und wenn Sie falsche Intervalle wählen, dann geht das Programm nicht. Dann gibt es eine Warnung natürlich. Auf diese Weise entstehen Zwölftonreihen und die Zwölftonreihen werden dann appliziert auf Akkordgrößen. An jeder Zeitstelle wird die vertikale Dichte bestimmt. Die besteht darin, aus der Anzahl Töne, die gleichzeitig einsetzen. Das kann einerseits mit 2, 3, 4, 5 und 6. Mehr als 6 habe ich damals nicht machen wollen und so ist das Programm auch bis heute stehen geblieben. Das ist die maximale Akkordgröße. Und wenn jetzt etwa, sagen wir mal, von der 12. Reihe 11 Töne verbraucht sind bereits und danach kommt noch wieder ein Akkord mit 3 Tönen, dann wird in diesem Falle nach 11 Tönen die Reihe abgebrochen, weil sonst die Gefahr besteht, dass da eine Tonwiederholung innerhalb des Akkordes vorkommt und das soll vermieden werden. Ich habe das letzte Mal auch noch drüber ein bisschen philosophiert, dass diese Strenge, sagen wir bei der Dodekaphonie, dass alle 12 Töne vorkommen müssen, hier doch eine, wie soll ich sagen, eine kleine historische Kultur erfahren. Ich fand das weniger wichtig als etwa die Intervallkonstanz. Denn was man tatsächlich in der Musik wahrnimmt, was typisch ist für ein Thema, sind nicht die Töne, sondern die Intervalle zwischen ihnen. Das ist die Tonhöhe, dann jeder Tonhöhe wird eine Oktavlage zugeordnet, das ist einfach eine Ziffer. In diesem Fall, in diesem Programm, bezeichnet die Zahl 5 die eingestrichene Oktave, die Schlüsseloch-Oktave. Andere Systeme, andere Programme benutzen andere Zahlenverhältnisse. Hier ist es die 5, das habe ich seinerzeit so eingeführt und so ist es auch bis heute geblieben. Daran kann man sich, glaube ich, leicht gewöhnen, auch wenn man von anderen Programmen her vielleicht eine andere Nummerierung gewöhnt ist. Diese Ziffer ist natürlich wiederum interpretierbar, denn Sie können sagen, 5, das ist die eingestrichene Oktave. Sie können aber auch sagen, 5, das ist ein bestimmter Ausschnitt, ein bestimmtes Register innerhalb eines bestimmten Instrumentes. Beziehungsweise, ja, wenn es kein Musikinstrument ist, dann sind es eben andere Klänge, aber auf die man dann doch diese Registerziffer in irgendeiner Weise beziehen kann. Man kann sogar auch so weit gehen und sagen, die Registerziffer interessiert mich nicht, mit der kann ich nichts anfangen, dann lasse ich sie weg. Dann ist es einfach ein Parameter, der zwar mitgesteppt ist im Programm, aber vom Komponisten nicht benutzt wird. Auch gut. Das wäre das Register. Dann schließlich gibt es noch die Dynamik, die Lautstärke, und die ist nicht pro Ton geregelt in diesem Programm, sondern lediglich pro Akkord. Sodass also für den ganzen Akkord, der ja auch als Einheit auftritt, an einer und derselben Stelle, zeitlich gesehen, eine einheitliche Dynamik bekommt. Auf Differenzierungen dieses Konzepts komme ich dann später gleich noch zu sprechen. Jetzt ist eine andere Frage, und das ist die folgende: In welcher Weise sind die Parameter voneinander abhängig? Wir sind natürlich in der Musik gewöhnt, die Parameter aufeinander zu beziehen. Das heißt, nicht jeder Ton soll jede Lautstärke spielen, nicht jedes Instrument kann jede Dauer spielen. Es gibt Zupfinstrumente, von denen kann man keine 10 Sekunden am Klang erwarten. Und so gibt es eine ganze Menge Abhängigkeiten der Parameter untereinander, die ein solches Programm, was im Grunde genommen relativ wenig von Musik weiß, nicht bearbeiten kann. In einem Folgeprogramm, Projekt 2, werden diese Dinge alle vom Komponisten aus definiert. Er kann die Instrumente definieren und infolgedessen auch angeben, was ein Instrument kann und was es nicht kann. Hier geht das nicht. Es ist etwas pauschal, es ist etwas gröber organisiert und lässt aber dadurch dem Komponisten nachträglich, wenn einmal die Partitur vorliegt, natürlich sehr viel Freiheiten, um das im Einzelnen so zu interpretieren, dass es sowohl treu dieser Partiturvorlage folgt, als auch musikalischen Sinn ergibt und musikalisch ausführbar ist. Das wäre die Abhängigkeit, ist aber dennoch im Folgenden gegeben. Das ist eine Sache, die ich von Anfang an eingeführt habe. Ich dachte mir nämlich, dass je kürzer ein Ton ist, desto kleiner sollte der Akkord sein. Wenn ich etwa daran denke, ich habe eine sehr rasche Passage auf dem Klavier mit 10 oder mehr als 10 Anschlägen pro Sekunde, dann werden das kaum fünfstimmige Akkorde sein, sondern Einzeltöne sein. Und je mehr Zeit ich habe mit den einzelnen Anschlägen, desto mehr Töne kann ich gleichzeitig greifen. So war das ursprünglich mal konzipiert, sodass automatisch mit einer bestimmten Tondauer auch gleichzeitig eine maximale Akkordgröße definiert war. Und zwar bezog sich das nicht auf den Zahlen, sondern auf den Listenplatz. Ich hatte seinerzeit 28 verschiedene, 14 verschiedene Dauern. Einige wurden wiederholt, vor allem die kurzen Dauern, sodass die kurzen und langen Dauern etwa ins Gleichgewicht kommen. Und die jeweiligen Listenplätze waren dann kombiniert mit einer maximalen Akkordgröße. Das habe ich inzwischen geändert, diese beiden Größen voneinander losgemacht, sodass sie das in eigener Hand haben und auch verlangen können, dass eine Ragestellefolge von 6 Tonakkorden beispielsweise entsteht oder 6 Tonakkorden, das können ja auch 6 andere Klänge sein, die dann gleichzeitig mit dieser Geschwindigkeit abgespielt werden. Da ist also eine deutliche Koppelung. Diese Kopplung besteht noch, auch wenn sie jetzt erst vom Komponisten etabliert wird, aber sie ist da und dadurch kommt es, dass zu einer bestimmten Tondauer eine Akkordgröße gewählt wird, per Zufall, in einem Bereich, der vom Komponisten selber angegeben ist. Und damit ist natürlich auch gegeben die Anzahl der Register, weil jeder Ton ein Register haben muss, der die Lautstärke unberührt bleibt, denn es gibt nur eine Lautstärke pro Akkord. Wenn Sie also beispielsweise ein Stück machen wollen, was nur aus Einzeltönen besteht, dann sorgen Sie dafür, dass es immer nur einzeltönige Akkorde geben kann. Das lässt sich dann sehr leicht einrichten. Jetzt gibt es die verschiedenen Prozesse, von denen ich gerade schon gesprochen hatte, nämlich das Arrangieren der Parameterwerte hinsichtlich der Vorstellung von Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit. Es gibt in jedem Parameter einen Vorrat und die Elemente dieses Vorrates müssen alle benutzt werden, ehe einer wiederholt werden darf, im Falle der äußersten Unregelmäßigkeit. Das ist bei mir der Prozess Nummer 1. Mit der Unregelmäßigkeit fängt es an. Das war damals, getreu den Vorstellungen aus der Dodekaphonie oder seriellen Musik, das Wichtigere als die Regelmäßigkeit. Eins ist die absolute Unregelmäßigkeit. Alle Elemente des Vorrats müssen benutzt werden, ehe ein Element wiederholt werden kann. Und das gilt für alle Vorräte, ob sie kleiner oder größer sind, das spielt keine Rolle. Dann der Prozess 2 ist die eingeschränkte Unregelmäßigkeit, das heißt, das Wiederholungsverbot wird etwas früher aufgehoben. Und der Prozess 3 schränkt diese Wiederholungsgröße noch weiterhin ein, sodass Wiederholungen noch eher möglich sind. Das heißt, diese Striktheit des allgemeinen Wiederholungsverbotes noch weiter aufgeweicht ist. Dann kommt der Prozess 4, das ist die Brückenfunktion, und jetzt kommen die Prozesse 5, 6, 7, die jetzt spiegelbildlich liegen zu den Prozessen 1, 2, 3. 7, das Extrem zu 1, entsprechend 1, ist die maximale Regelmäßigkeit, 6 ist die eingeschränkte Regelmäßigkeit, 5 schränkt die Regelmäßigkeit noch weiter ein und 4 ist dann eben dieser Brückenprozess, der die beiden zu verwickeln versucht. Diese Prozesse gelten für alle Parameter, allerdings sinngemäß. Sie lassen sich nicht in ganz genau gleicher Weise auf alle Parameter applizieren. Das ist auch nicht erforderlich. Sie wissen wahrscheinlich, dass in der Anfangszeit der seriellen Musik man tatsächlich versucht hat, möglichst alles genau nach gleichem Schema zu organisieren, bis man doch dahinter kam, dass das nicht in allen Fällen zu gleich guten oder zu nützlichen oder sinnvollen Resultaten führt und vor allem ja auch die verschiedenen Dimensionen der Musik historisch durch die Musikgeschichte sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Dennoch ist diese Vereinheitlichung bis zu einem gewissen Grade möglich und auch gar nicht mal so unsinnig. Man muss bloß eben wissen, wo die Grenzen liegen und es ist deutlich, dass sich beispielsweise Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit auf die Wahl von Instrumentziffern ganz anders applizieren werde als etwa auf die Harmonik. Die Harmonik ist in dem Fall besonders kritisch und wie das im Einzelnen organisiert ist, das werden wir dann später noch sehen. Jetzt gibt es, muss ich noch Folgendes bemerken, es ist ganz gut, wenn man auch ein kleines bisschen weiß, worauf man gefasst sein muss. Jeder Einsatzpunkt, die Einsatzpunkte sind durchnummeriert, jeder Einsatzpunkt bekommt also eine Dauer. Nun kann man diese Dauer einfach so hinschreiben, wie sie aus dem Vorrat gewählt ist. Aber dann muss man diese Dauer natürlich zusammenzählen, um herauszukriegen, an welcher Stelle der Zeit ich bin. Diese Akkumulation ist erforderlich. Das ursprüngliche Urprogramm kannte diese Akkumulation nicht, das musste der Komponist selber tun. Und da es auch nur diese echten Brüche für die Dauern gab, bestand dann das Problem darin, wie zählt man ein Siebtel und drei Achtel und zwei Fünftel miteinander zusammen. Dafür habe ich dann extra Tabellen gemacht, aus denen man das direkt ablesen konnte. Das ist nur der historische Aspekt. In dem Augenblick, wo man mit Dezimalzahlen arbeitet, besteht das Problem nicht. Und auch hier in der jetzigen Version des Programmes können Brüche nicht addiert werden, wohl aber Dezimalzahlen. Wenn man jetzt Dezimalzahlen addiert, also akkumuliert, sodass man in jedem Augenblick weiß, wo man ist, dann darf man immer noch nicht vergessen, dass wir es bei diesen akkumulierten Zeitwerten zu tun haben mit Größen, die sich auf das geltende Tempo beziehen. Also 7,5, das heißt nicht 7,5 Sekunden, sondern das bedeutet 7,5 Metren im gegebenen metronomischen Tempo. Was immer das ist, irgendetwas zwischen 30 vielleicht und 180, das weiß ich. Dann habe ich eine dritte Darstellungsart entworfen, die nenne ich jetzt die metrische. Man könnte sie auch die Formant-Darstellung nennen, um eben an Stockhausen zu referieren. Formant in dem Sinne, dem Stockhausen seinerzeit gemacht hat mit seinen Zeitformanten. Braucht er jetzt vielleicht im Einzelnen nicht darauf einzugehen. Wenn es interessiert, kann ich das gelegentlich tun. Jedenfalls geht es darum, dass ich letzten Endes nicht wissen möchte, dass ich hier in sagen wir mal, 7,7, was ist 0,7? Wie notiere ich das? Es gibt ja diese Notationsform, die einfach am Zentimetermaß sozusagen entlangläuft und einfach einen waagerechten Strich zeichnet für die Dauer eines Tones. Und dann kann ich diese 7,7 sehr gut gebrauchen, nämlich etwa 7 mm, da endet dann der Strich. Wenn ich dagegen das metrisch notieren will, und ich beziehe mich ja doch in erster Linie zunächst einmal, und das ist doch das Kompliziertere, auf Instrumentalmusik, dann muss ich dafür irgendeinen Ausdruck haben. Liegt das in einer Quintone oder einer Septone oder wo finde ich diesen Wert? Und diese Darstellung, die ist jetzt in dieses Programm auch eingeschlossen, sodass also in dieser metrischen Darstellung angegeben wird, erstens die Nummer des Metrums, zweitens in wie viele Teile das Metrum geteilt werden soll und drittens welcher dieser Teile benutzt werden soll. Also wenn etwa steht 7,54, dann bedeutet das das siebte Metrum, was eine Viertelnote ist beispielsweise. Wenn Sie sagen, das Metrum bezieht sich auf halbe Note, dann ist es die halbe Note. Was immer Sie notieren wollen, dann heißt das, die siebte Metrum zerfällt in fünf Teile, also in eine Quintole, und die vier bedeutet, dass es der vierte Quintolenwert ist. Dann kann man das so ablesen und direkt auf das Notenpapier schreiben. Das ist dann also die dritte Darstellungsform, zusammen mit der Akkumulation. Die Akkumulation übrigens läuft nicht einfach von vorne des Stückes vom Anfang bis zum Ende, sondern kann wieder unterschiedlich gegliedert werden. Denn dadurch, dass durch das ganze Stück gewisse Komplexe ablaufen, also etwa eine Reihe und dann eine nächste kommt im Falle der Wiederholungslosigkeit oder auch im Fall der Wiederholung, so wird ein Wert wiederholt, da kommt ein anderer Wert, der sich wiederholt, dann kann es nützlich sein, bei der Notation auf Notenpapier an dieser Stelle innezuhalten und darüber zu entscheiden als Komponist, ob man hier vielleicht einen neuen Takt anfangen will oder überhaupt eine Unterbrechung haben will, um nicht irgendwo mitten im Takt mit etwas stehen zu bleiben. Und dann hat es keinen Sinn, wenn die Akkumulation durchläuft. Dann ist es ganz besser, wenn die Akkumulation an dem Augenblick endet und eine neue Akkumulation anfängt. Deshalb kann der Komponist die Akkumulation einstellen in verschiedenen Formen, die ich gleich in der Praxis zeigen werde. Dann schließlich kommt noch Folgendes. Wir haben gesehen, dass die Berechnung der tatsächlichen Zeitverhältnisse schwierig ist, wenn man sich da immer auf ein Metronom beziehen muss. Man kann diese Beziehung, und vor allem wenn das Tempo sich dauernd ändert, könnte es beschwerlich sein, vielleicht für die Musiker, um viel Tempoänderungen zu realisieren. Man kann ein Einheitstempo verlangen und dann werden alle Zeitwerte so umgerechnet, dass die internen Geschwindigkeitsrelationen behalten bleiben, aber das Tempo sich nicht ändert. Und mit diesem Einheitstempo, wenn man das etwa auf 60 setzt, dann kann man plötzlich alle Zeilen als Sekunden lesen. Das ist dann der Vorteil davon. Jetzt habe ich noch zwei Bemerkungen. Die erste Bemerkung bezieht sich auf das, wofür ich kaum einen deutschen Ausdruck habe. Ich habe das damals in Englisch Recalculation genannt, eigentlich eine Neuberechnung. Die bezieht sich darauf, dass wenn man eine Partitur ausgerechnet hat und die angeguckt hat, analysiert hat, vielleicht auch mit irgendeinem Instrument, sagen wir mal mit einem MIDI-Instrument, sich ungefähr akustisch vorgestellt hat, dass man mit allem einverstanden ist, nur die sehr häufig wechselnde Dynamik möchte man nicht haben. Man möchte, dass die Dynamik sich langsamer wechselt. Man möchte also gerne die Dynamik anders berechnet haben, aber den Rest so lassen, wie er ist. Das findet man dann, diese Möglichkeit unter dem Begriff der Recalculation. Man merkt also die Partitur, wie sie ist, und nur ein bestimmter ausgewählter Parameter wird dann noch einmal neu ausgerechnet, und dann kann man sich das wieder abhören und so weiter und so lange daran arbeiten, bis die Partitur etwa die Form hat, die man haben möchte. Und dann gibt es etwas Zweites, was mindestens so wichtig ist, wenn nicht wichtiger, das nenne ich die Horizontalisierung. Denn wenn ich einen Akkord habe, dann denke ich daran, dass diese Akkorde gleich, die Akkordtöne gleichzeitig gespielt werden sollen. Aber innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens könnte es natürlich interessant sein, die Akkordtöne nacheinander zu spielen. In der Reihenfolge, in der sie in der Partitur stehen, oder von unten nach oben, oder von oben nach unten, oder ganz egal, wie auch immer, die Töne eines Akkordes bilden sozusagen ein harmonisches Feld, und dieses harmonische Feld bleibt als solches existent, wird nur in gewisser Weise modifiziert, wenn ich die Reihenfolge dieser Feldtöne verändere. Und dieses, die Töne jetzt nacheinander zu spielen, dann nenne ich das Horizontalisieren eines solchen Akkordes. Andere Kollegen, mit denen ich über diese Dinge diskutiere, nennen das auch vor allem im Englischen gern linearisieren. Mir gefällt das Horizontalisieren besser, weil dann das Umgekehrte auch möglich ist, das Vertikalisieren von einer Tonfolge. Das kann man natürlich auch machen. Zur Horizontalisierung gibt es eine ganze Reihe von Optionen, die man sich leicht vorstellen kann. Es bezieht sich nicht nur auf die Reihenfolge der Töne, sondern auch über welchen Zeitbereich der Akkord umgelegt werden darf, ob die Zeitabstände innerhalb des horizontalisierten Akkordes regelmäßig sein sollen, im Sinne der Programmphilosophie, oder soll sie lieber unregelmäßig sein, und so weiter. Und so gibt es eine ganze Reihe von solchen Optionen, die man sich hier vorstellen kann. Na, ich dachte vielleicht, dass wir nach dieser Einleitung mal uns den Eingang schon angucken, und dann werden wir leicht erkennen, in welcher Weise sich das, was wir jetzt gehört haben, in der Praxis hier realisiert. Mein Schirm ist weg. Dies ist der erste Eingabeschirm, der eigentlich alle Möglichkeiten enthält, über die ich jetzt ganz im Allgemeinen gesprochen habe. Sie sehen ganz oben links, lässt sich etwas zur Erklärung, der Titel etwa der Komposition oder irgendein Kommentar anbringen. Dann gibt es in der Zeile darunter eine Startgröße, das ist die Startgröße für den Zufallsgenerator. Das kann nützlich sein, wenn man später dasselbe Programm noch einmal laufen lassen will und dieselben Resultate erzielen will. Man kann auch ein Stück schon dadurch modifizieren, dass man alle Daten lässt, wie sie sind, und nur die Startzahl ändert, weil dann der Zufallsgenerator natürlich eine andere Zahlenfolge auswirft. Das nächste in der Reihe Range, das bezieht sich auf die regelmäßigen Prozesse. Da wird nur zwischen 1 und 2 entschieden. Ich kann übrigens das eben mal anklicken, um zu sehen, wenn ich hier auf den Titel klicke, dann erscheint hier unten rechts ein Kommentar, sodass daraus ersichtlich ist, was da eigentlich erwartet wird. Da wird also ein Name oder ein Name erwartet, beispielsweise Composer's Name oder Other Comment. Und dasselbe gilt hier für Kommentar, dann kriege ich also hier auch eine derartige Erklärung. Für Start kriegen wir also eine Startzahl, für den Zufallsgenerator eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Wird dann eingeführt, Range bezieht sich auf Repetitions in Regular Processes. Für die regelmäßigen Prozesse, es kann nur eine 1 oder eine 2 sein. Es ist nämlich so, ich will das ruhig erklären, auch ist das in diesem Augenblick nicht so vital. Ursprünglich, in aller ersten Version, hatte ich die maximale Dauer einer Partitur festgelegt auf 108 Zeilen. Denn ich rechne nicht die Dauer, sondern ich rechne einfach die Anzahl Zeilen. Haben Sie sehr viele lange Zeitwerte, dann wird es mit 108 ein längeres Stück, als wenn es lauter kurze Zeitwerte sind. Aber das in Übereinstimmung zu bringen oder in Balance, das kann der Komponist ja auch selber. Jedenfalls habe ich später die 108, weil mir das manchmal zu wenig erschienen, auf 216 einfach verdoppelt. Die ist 108 übrigens, ist eine merkwürdige, krumme Zahl. Das ist keine Zweierpotenz, ist auch sonst musikalisch nicht direkt erklärbar. Sie hat einen Sinn gehabt für mich damals, als größtes gemeinsames Vielfaches, wie heißt das? Jedenfalls so etwas, worin sehr viel ist, ist teilbar, nämlich durch eine ganze Reihe von verschiedenen Faktoren, und darum war 108 einfach eine nützliche Angelegenheit. Irgendwo muss man ja so eine Zahl hernehmen. Dann habe ich sie vergrößert auf 216, und dann schien mir, dass die maximale Wiederholung in den regelmäßigen Fällen auch größer sein musste. Denn die wird wirklich abgeleitet aus dieser Gesamtzahl. Und darum kann ich diesen Range auf 2 setzen, und dann werden einfach die wiederholten größer, also die Gruppen werden dann sehr viel größer. Dann kommt Lines, das ist genau, was ich eben gesagt habe. Oder nicht? Na, komisch. Na, gehen wir mal eben raus. Wo finde ich ihn?
Bei Start. Das ist Startmenü, ganz unten links.
Schön.
Ganz unten links, Start. Noch weiter unten, noch ganz viel, noch weiter unten.
Start. Auch hier, bei Start, ja, ich sehe. Ja.
Dann Programme.
Ja.
Programme sind es. Genau. Und dann Projekt 1.
Ja. Prima, dann gehen wir eben nochmal rein. Eben gucken bei Lines. Wir sehen Number of Lines between 1 and, ja, Max NL in diesem Falle, das hätte ich besser in diesem Fall 216 nennen sollen. Das ist einfach eine Programmgröße, die auf diesem Augenblick als 216 definiert ist, aber natürlich auch umdefiniert werden könnte. Dann bei Harmo, die kriegen wir 2 Interval Pairs, genau was ich eben beschrieben habe. Ja, ich dachte, es geht ja mal Intervallpaar. Tatsächlich können sie 2 angeben. Es werden also 4 Zahlen hier erwartet, wobei die Intervalle in erster Linie, oder ich muss so sagen, die Intervalle werden sowohl aufwärts als auch abwärts benutzt. Ein Zufallsgenerator entscheidet zwischen den beiden, sodass man eine Mischung kriegt zwischen aufwärtsgehenden und abwärtsgehenden Tonfolgen. Wenn man das verhindern will, dann kann man negative Zahlen nehmen, und dann wird diese Inversion der Intervalle automatisch verhindert. Dann haben wir das metronomische Tempo. Da können bis zu 6 Tempowerte gegeben werden. Dafür sind hier die 6 Felder vorgesehen. Dann gibt es das Register, von dem ich sprach. Bis zu 9 verschiedenen Registern können hier eingetragen werden. Bis zu. Früher waren das alles Musswerte. Das ist jetzt alles aufgelöst und sind Kannwerte geworden. Dann bei den Lautstärken bis zu 8 dynamische Werte können hier angegeben werden. Dann bei Instrument gibt es bis zu 15 Instrumenten, und es sollen auch hier nur die Ziffern von 1 bis 15 verwendet werden und keine Fantasiezahlen. Das war aus irgendeinem Grunde, aus programmiertechnischen Gründen, nicht praktisch. Aber das macht auch im Grunde genommen ist ja nicht so übermäßig viel aus. Jetzt kriegen wir die Anzahl der Sektionen. Ich sagte schon, das Programm ursprünglich hat immer 7 Sektionen ausgerechnet, damit für jede einzelne für jeden einzelnen Prozess von 1 bis 7 eine Chance ist, dass er einmal vorkommt. Und das für alle Parameter. Das habe ich inzwischen auch verdoppelt, dass es bis 14 gehen kann. Und auf der anderen Seite braucht es auch nicht alle 7 zu sein. Man hatte als Komponist viel mehr Möglichkeiten als früher. Na, dann kommen hier in erster Linie also die Instrumente. Und diese ganze Tabelle, die da unten steht, die nenne ich die Verzweigungstabelle oder Branching Table, wo für jedes Instrument angegeben wird, die roten Ziffern darüber, das sind die verschiedenen Sektionen, und innerhalb der Sektion, die erste Sektion, kann also hier eine Zahl stehen zwischen 1 und 7, die angibt, nach welchem Prozess das Instrument die erste Sektion ausrechnen soll. Und so weiter, dasselbe gilt dann für die Einsatzabstände und so weiter bis unten hin, bis zu dem Einheitstempo. Branching Table hat wahrscheinlich auch noch einen Kommentar. Indicates process numbers for parameters in sections. Und das ist deutlich. Dann gibt es hier oben die Entry Delay Gruppe. Das sind in den verschiedenen Notationen, die wir hier haben, also entweder Brüche, das sind die Fractions, die in einem bestimmten Format angegeben werden, was hier darunter steht, und zwar M/N. Also für ein Fünftel oder zwei Sechstel Wobei der Nenner, also das N, nur einstellig sein kann, während das M auch zwei- und dreistellig sein kann. Wie gesagt, das hat nur historisches Interesse, aber ich erwähne es eben. Und wenn man 0 über 0 gibt, dann werden damit Grace Notes oder Stichnoten gemeint, also kurze Vorschlagnoten, die von der normalen gemessenen Zeit eigentlich abgezogen werden. Das sind die, dann haben wir hier die Fractals, die haben wir gehabt, da kommen die Dezimalnoten, die Dezimalwerte in dem Format im Punkt N und die Vorschlagnote entsprechend 0.0. Dann gibt es hier ein Weighting Factor. Ich sagte schon, ich hatte ursprünglich 14 verschiedene Einheitsabstände und eine Reihe 14 insgesamt Verdopplungen, sodass 28 herauskam. Das habe ich jetzt aufgelöst in der Weise, dass jeder Einsatzabstand, ob er nun als Bruch angegeben ist oder als Dezimalstand angegeben wird, hier einen Faktor bekommt, wie oft er im Verhältnis zu den anderen vorkommen darf. Das heißt, die endgültige Anzahl von 28, die es früher gab, die sind hiermit aufgehoben. Sie können praktisch jeder einzelnen Zeitgröße einen Gewichtsfaktor mitgeben, so groß wie Sie wollen. In ganzen Zahlen. Und wenn ich eine 0 einfüge hier, dann wird damit der Einheitsabstand, diese Zahlengröße, ganz und gar blockiert und es tut nicht mehr mit. Und dann gibt es hier noch die Size, das ist die akkorde Größe, über die wir gesprochen haben, dargestellt als M, liegender Strich N, also von bis kann man das lesen, mit einem Minimum M und einem Maximum N. Na, und dann gibt es das, was ich vorhin schon erwähnt habe, hier die Akkumulation, indem man eine Option wählt unter Ihnen, beispielsweise No Accumulation, dann wird nichts akkumuliert, man kriegt einfach nur die Zahlenwerte für die Bauern, so wie sie das Programm generiert hat. Dann gibt es die Akkumulation pro Einsatzabstandgruppe, ja, dies ist hier ein bisschen verschoben, die Auflösung ist anders als bei mir, pro Einsatzabstandgruppe und dann beginnt die Akkumulation wieder mit 0. Dasselbe gilt dann für das nächste, das ist dann pro Tempogruppe. Dann steht die Akkumulation pro Sektion. Wenn ich mehrere Sektionen habe, kann ich mit jeder Sektion wieder neu anfangen. Oder die Total Accumulation und dann geht es durch das ganze Stück. Und dann habe ich gesagt, dass es die Darstellung der Zeitpunkte in der Partitur noch die Möglichkeit gibt, einfach die Brüche anzugeben, das ist ja wieder fractional, weil dort sind sie ein bisschen klein, oder Dezimalwerte oder metrical, wobei man also die Metrumnummer bekommt und dann dahinter die Anzahl der Unterteilungen des Metrums und welche Unterteilung gewählt werden soll und da können Sie nun wieder in diesen Zahlenfeldern wählen, welche Unterteilung Sie haben wollen. Angenommen, Sie wählen hier bloß die 8 und das Metrum bezieht sich auf die Viertelnote. Dann wird die maximal oder immer in 8 Teile unterteilt, das sind also 32. Noten. 8 32. pro Viertel. Das heißt, sämtliche Zeitwerte werden abgerundet auf 32. Noten. Wenn Sie auch Septolen dulden wollen, dann können Sie die 7 zusätzlich ankreuzen und dann wird jeweils derjenige die Unterteilung gewählt, die dem tatsächlichen Zeitwert am nächsten kommt. Diese ganze Zeitbewertung ist insofern merkwürdig, als man in der Musik sich an Takten orientiert. Ich habe einen Takt, im Takt habe ich ein Metrum, eine Viertelnote, eine halbe Note oder was weiß ich. Und dann frage ich mich, mache ich daraus eine Triole oder eine Quintone oder zwei Sechzehntel oder was auch immer. Ich kenne andere Kompositionsprogramme, die auch davon tatsächlich ausgehen. Ich habe mich seinerzeit orientiert an dem, was ich für den Fortschritt hielt in der elektronischen Musik, nämlich die gleitende Zeitvorstellung, das Zeitkontinuum, so wie wir es ja in der elektronischen Musik zur Verfügung hatten, indem wir von Tonband von einem Zentimeter aufwärts jede beliebige Millimetermenge abschneiden konnten, also ausgehen konnten von einem Zeitkontinuum, und nicht gebunden waren an diese metrischen Vorstellungen, die man denn nur deshalb braucht, damit die Leute nach dem Schlag des Dirigenten gleichzeitig richtig zusammen spielen können. Sonst ist das ja für nichts nütze. Und in der elektronischen Musik braucht man das ja auch nicht. Und ich dachte, es wäre auch hier für den Komponisten, auch selbst wenn er Instrumentalmusik macht, interessant, um von einer kontinuierlichen Zeitvorstellung ausgehen zu können. Und die wird dann jeweils abgerundet und bezogen auf dasjenige, was notiert werden kann. Man braucht das ja nicht zu machen, man kann ja halt mit den Dezimalwerten direkt benutzen. Es hängt einfach davon ab, was man mit den Resultaten dieses Programmes letzten Endes anfangen will. Und dann gibt es hier noch die Fermatenfaktoren. Ich sagte schon, es gibt drei verschiedene Formaten, die man etwa in der Musik andeuten würde, mit der Spitzenformate, mit der runden und der eckigen, mit verschiedenen Längen. Und dann werden also hier in diesen drei Zahlenfeldern einfach Faktoren eingesetzt, mit denen die Zeitwerte, auf die die Fermaten sich beziehen, multipliziert werden. Okay, jetzt gibt es da oben im Menü noch eine Reihe von Möglichkeiten und da gibt es ganz oben links zunächst die Eingabe und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da haben wir zunächst oben die Default-Eingabe. Das ist die klassische Dateneingabe, mit der ich angefangen habe damals, wann war das? 63, 64, 65. Die ursprünglichen Werte, die also aus historischen Gründen hier noch drin sind, könnt ihr mal eben anklicken und dann erscheinen sie in diesen Feldern. Titel und Kommentar sind hier weiter nicht ausgeführt. Die Startnummer ist einfach 1, hätte genauso gut natürlich auch 1000 oder sonst was sein können. Range 1, weil sich das auf die alte maximale Wiederholungsgröße bezieht, bezogen auf 108 Zeilen in einer Sektion. Da sehen Sie 108 Zeilen Maximum. Die Harmonika ursprünglich gedacht als bestehend aus kleinen Sekunden und kleinen Terzen in der ersten Intervallgruppe und in der zweiten aus der kleinen Sekunde und der großen Terz. Tempi hatte ich 6 Tempi von 60 bis 120, das heißt im äußersten Fall geht es doppelt so schnell und die Werte dazwischen verdanken sich einer geometrischen Reihe, die man also errechnet nach der fünften Wurzel aus 2. Dann haben wir hier die Register 3, 4, 5, 6, ich sagte schon 5, gilt für mich als die Schlüsseloch-Oktave hier, aber wenn Sie damit auf dem Papier wirtschaften, dann können Sie das natürlich interpretieren, wie Sie wollen. Dagegen, wenn Sie das auf MIDI anhören, dann ist die 5. Oktave tatsächlich Schlüsseloch-Oktave, weil das Programm darauf eingerichtet ist. Dann gibt es die Dynamik, Sie sehen hier einfach 8 Werte von Forte Fortissimo bis Piano Pianissimo. Und dann schließlich 9 Instrumente von 1 bis 9 nummeriert. Es gibt 7 Sektionen und für jeden Parameter gibt es 7 Zufallszahlen, wiederholungslos, also jeweils eine vollständige Gruppe von 7 verschiedenen Werten und das Einheitstempo steht auf 0. Und dann sehen Sie unter den im Entry, die wir im Einsatzabstand bei den Brüchen, da geht das runter von einem immer jeweils durch ganzzahlige Konstellationen, also sogenannte echte Brüche, haben wir dann alles zwischen 1 und der kleinste unten ist Feld 13 ein Achtel, 4 Fünftel, 3 Viertel, 2 Drittel, 5 Achtel und wenn man damit heruntergeht, dann kommt man schließlich auf ein Achtel und da bleibt eine Stelle übrig und die habe ich 0 über 0 genannt. Das ist dann also eine Stichnote, eine Vorschlagnote. Wenn Sie wollen, können Sie die natürlich auch ändern und daraus etwas anderes machen. Meinetwegen, was haben wir da? 1. Wo ist hier das Slash?
Umschalter
R7. Das hier war anders als bei mir. Ah, hier oben ist er. Ja, sehe ich schon. Ist das richtig?
Ja, ich glaube schon.
Wenn es zwei. Na, ich wollte eigentlich was anderes eintippen, aber das macht ja nichts. Was ich eigentlich haben wollte, war 1 slash, das habe ich jetzt schon wieder verloren, 9 beispielsweise. Ein Neuntel, das ist dann auch ein sehr, sehr kleiner Wert, aber er wird richtig regelrecht dann mitgezählt und nicht bloß, also die Stichnoten sind damit verschwunden, nicht was außer der gemessenen Zeit fällt. Dann ist das normalerweise in der ursprünglichen Version gab es keine Akkumulation, darum ist hier bereits als Default-Wert vorgegeben. Die Darstellung ist fractional und die Fermaten haben hier keinen Faktor, das ist eine Abweichung, denn ursprünglich hatte ich im ursprünglichen Programm tatsächlich Faktoren eingesetzt und ich glaube 2, 3 und 4, verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht, aber na gut, sei es drum, das ist vielleicht nicht so wichtig. Ich wollte dies hier doch eigentlich eben wieder zurückverändern in das 0. Wo haben wir sie hier? 0. Dann haben wir die ursprüngliche Situation. Und wenn ich dann. Sieht so komisch aus. Das ist auch gar keine 0, was ich da vorne habe. Das ist Accept geworden. So. Und wenn ich dann Create bediene, dann wird die Partitur ausgerechnet, aufgrund aller dieser Daten, die jetzt hier stehen. Das sieht dann so aus. Und dann erscheint eine grüne Ampel zum Zeichen, dass die Komposition halt ausgeführt werden können. Angenommen, es gibt irgendwelche Fehler in dem Programm, die Sachen, die nicht erlaubt sind, sagen wir mal, ich mache hier, mache da eine 3 statt eine Zahl, die gar nicht erst erlaubt ist, und ich versuche Create zu machen, dann gibt es eine rote Ampel und gleichzeitig wird angegeben, was falsch ist, was nicht sein darf. Und wenn ich wissen will, was sie eigentlich hier sein sollen, da kann ich da draufklicken und nicht projizieren unten rechts, wo steht, dass ich nur die 1 oder die 2 hätte benutzen dürfen. Dann nehme ich die wieder weg, ersetze die wieder durch die 2 und, oder die 1, was auch immer es ist, und dann funktioniert das auch wieder, dann kriege ich wieder meine grüne Ampel. Wenn ich jetzt die Partitur mir angucken will, die hierbei herauskommt, dann gehe ich auf Output. Und in Output gibt es zunächst mal Screen, das heißt also Darstellung auf dem Schirm oder File, Speicherung in einer Datei oder Printer, wenn ich es direkt abdrucken will. Andere Möglichkeiten gibt es unter Play, und da finde ich dann ein MIDI-Output, ein C-Sound-Output und ein Kima-Output und außerdem noch eine Reihe von Settings, die können wir uns dann später angucken. Wir bei Output ist irgendwie also Screen, das ist das, was wir direkt sehen können. Und dann ist das da vielleicht ein bisschen matt, aber Sie können jedenfalls Folgendes erkennen. Oben ist die Überschriftzeile, wo steht also Instrument und der Rhythmus, Rhythm, das kann ich so auch nicht selbst überdenken. Und Harmony, die dann Reihenfolge, darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Dann gibt es Register und die Lautstärke. Es handelt sich hier um Sektion 1 und hier stehen unter den Parametern nochmal die Prozesszahlen, die wir vorher in unserem Formular gehabt haben, wonach das Ganze berechnet ist. Dann sehen Sie ganz links die Nummerierung der einzelnen Zeilen. Dann kommt das Instrument, die Instrumentziffern, was diese Sternchen bedeuten, sage ich gleich. Dann kommt hier eine Tempoziffer. Hier fehlt übrigens eine ganze Zeile, die bei mir, eine zweite Überschriftzeile, die hier nicht kommt. Da steht da also nochmal Tempo und hier steht Fermate auch noch, aber hier ist gerade keine Fermate drauf. Wenn wir hier ein bisschen runtergehen, dann kommt vielleicht irgendwo eine Fermate, wenn ein Tempowechsel ist. Hm. Ja, für euch. Warum die Fermate? Ah doch, nee, das kann nicht sein, dass sie so weit weg sind. Na, wie dem auch sei, gehen wir mal eben hier wieder zurück. Sie möchte nicht zu lange aufzuhalten. Dann sehen Sie hier die Tonhöhen, die einfach angegeben sind in der englischen Schreibweise für Tonhöhen. Also A, B, C, D, E, F, G, G, B statt H und jeweils ein Kreuz für die Alteration. Und dann, wenn wir uns das genau angucken, dann sehen wir auch, da oben steht A und dann A ist Cis. Das ist also A, A ist die kleine Sekunde. Dann die dritte Note ist Cis, das ist dann die kleine Terz. Dann kriegen wir als nächstes Gis H, das ist die kleine Terz, und dann C, das ist die kleine Sekunde. Sie sehen, dass hier die beiden Intervalle ausgetauscht sind. Das ist übrigens, was ich gerade erst kürzlich hier für dieses Programm eingeführt habe. Das war früher nicht so, sondern früher war die Reihenfolge der Intervalle immer gleich. Und ich bin nicht sicher, ob ich das nicht wieder rückgängig mache oder eine Option mache, ob man das haben will oder nicht. Das kommt mir beinahe noch besser vor. Na gut, das ist das. Und dann haben wir hier 3 als Prozess, das heißt sehr stark eingeschränkte Unregelmäßigkeit. Das heißt, dass auch die 12-Ton-Reihe nicht abgewickelt wird, sondern nach 6 Tönen wird bereits eine neue Reihe angefangen. Da sehen Sie jetzt auch, was das Sternchen bedeutet, dass da eine Reihe oder wie immer Sie das nennen wollen, eine Gruppe, eine zusammenhängende Angelegenheit beendet ist. Dass hier die Sternchen sich derartig häufig zeigen, liegt daran, dass hier die Prozessziffer 5 ist. Das heißt also, es ist eine sehr stark eingeschränkte Regelmäßigkeit. Und Sie sehen auch, dass hier die Ziffer 4 dreimal vorkommt, diese Ziffer kommt mehrfach vor, diese Ziffer und so weiter. Und am Anfang kommt zufällig zweimal die Wiederholungsgröße 0 vor, also das Element wird nur einmal gezeigt, daher die Häufung dieser Sternchen. Dann die Reihenfolge. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wenn man die Reihenfolge der Akkordtöne immer so benutzt, wie man sie hier vor sich sieht, dann wird das auf die Dauer vielleicht etwas eintönig, weil die gewählte Intervallfolge auf die Dauer sich sehr stark durchsetzt und es könnte wünschenswert sein, die Akkordtöne in einer anderen Reihenfolge zu bringen, im Fall der Horizontalisierung. Wenn man den Akkord nimmt, wie er da steht, dann wird ja hier in dieser Spalte Register angegeben, in welches Register die Töne fallen. Nun, sie fallen hier in diesem Falle, dies ist auch, hier müssten vier Ziffern stehen. Ja, das sieht bei mir zwar anders aus. Das ist das, wovor immer gewarnt wird. Man muss ein Programm auf vielen, vielen Systemen ausprobieren. Das ist, die habe ich nicht zu Hause zum Ausprobieren. Aber es gibt mir natürlich ein paar Hinweise. Okay, das sind also alle ganz offensichtlich. Das ist auch 6, das ist also auch ein Parameter, in dem die Wiederholung sehr stark ist. Also hier 4 mal 3, die sind alle in einem und derselben Oktav. Da könnte sich natürlich eine Horizontalisierung beispielsweise anbieten. Aber wenn wir an andere Dinge denken, vielleicht haben wir hier aber sehr viele verschiedene, nicht? Hier haben wir so 6-tönigen Akkord und da haben wir, da sind sie plötzlich alle 6 verschiedene Oktavlagen angegeben, dann ist damit natürlich bereits die Akkordtöne über einen breiten Frequenzbereich verteilt. Man kann natürlich davon abweichen und sagen, man kann die Akkordtöne einfach von unten nach oben lesen und einfach stapeln und die Registerangabe unberücksichtigt lassen oder von oben nach unten. Oder man kann auch die Reihenfolge nehmen, die hier steht, also mit dem 6. anfangen, dann den 5. anschließen lassen, also den letzten dann den vorletzten und dann den 1. etwa von unten nach oben lesen oder bei der Horizontalisierung von vorne nach hinten gelesen. Es gibt in jedem Fall also eine ganze Reihe von solchen Interpretationsmöglichkeiten, über die wir im Laufe der Zeit uns noch unterhalten können und die Sie möglicherweise selber auch werden ausprobieren wollen. Letzten Endes haben wir dann hier noch die Lautstärke mit der Prozesszahl 2, das heißt eine leicht eingeschränkte Regelmäßigkeit. Sie sehen auch, diese Gruppe hier besteht nur aus 6, während wir 8 verschiedene haben, sodass also nicht alle immer drankommen. Das war das, was ich mir seinerzeit eben unter Einschränkung der Unregelmäßigkeit vorgestellt habe. Jetzt wäre es nochmal ganz schön zu sehen, wie das aussieht, wenn wir die 4 haben. Kommt die hier irgendwo vor? Ja, Sie sehen hier, das Instrument ist hier mit dem Prozess 4 geregelt. Und dann sehen Sie da zwei Buchstaben davor, entweder ein S oder ein B anstelle des Sternchens. Dieses S und B kommt nur vor in dem Brückenprozess 4, sonst haben wir immer die Sternchen zur Andeutung, dass sie etwa rechts in der Lautstärke eine Gruppe gleicher Werte beendet ist oder da, wo sich um unregelmäßige Vorgänge handelt, wie etwa beim Register. Na, das Register hat das nicht, weil das so quer rüberläuft, das ist eine Ausnahme gemacht worden, aber wenn sonst eben eine Gruppe, eine Reihe fertig ist mit lauter verschiedenen Werten. S eigentlich, das ist wiederum jetzt hier im Englischen entnommen, soll so viel bedeuten wie Set, das also etwas gegeben ist, was zunächst der Zufallsgenerator ausgewählt hat. Und B bedeutet Balance, das ist dann das, was die Sache ins Gleichgewicht bringen soll. Der Vorgang ist folgender. Es wird zunächst festgestellt, wie viel initiierende Vorgänge, also kleine Grüppchen es geben soll. Sagen wir mal, es soll 4 geben. Dann entscheidet der Zufallsgenerator 4-mal zwischen S und B. Okay? Dann hat er also in einer willkürlichen Folge jetzt S und B und macht daraus eine kleine Tabelle. Und in diesen 4 Tabellenzeilen stehen dann die 4 Akkordgrößen. Also etwa hier 5 und 5 und 2 und 2. Dann wird, nachdem dieser Vorgang vorbei ist, ich kann das hier bloß so schlecht sehen, ja, hier ist es sehr kompliziert, selbst ich sehe hier vorne ein S, ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes. Das sind also tatsächlich 6 Sets gewesen und was das für Sets sind, das kann man im ersten Fall nicht sehen, das ist nur eine Zahl. Also ob das eine wiederholte, aperiodisch oder periodisch ist, kann man nicht sehen. Dann kommen verschiedene, im zweiten Fall, im dritten Fall sind 2x4, also gleiche. Dann das nächste hat 3 verschiedene, das nächste hat wieder 3 verschiedene und das nächste hat 2 gleiche. Wenn Sie sich das jetzt aufschreiben, dann können Sie vergleichen, das mit dem nächsten, was dann kommt. Dann kommen nämlich dementsprechend auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bs. Und die Umfänge sind genau gleich groß, also genauso viele Zeilen wie vorher, nur in anderer Reihenfolge. Und jedes S ist durch ein B ersetzt und jedes B durch ein S. Na, wenn Sie sowas sich mal ausprobieren oder mal abdrucken oder auf dem Schirm genau betrachten, dann werden Sie selber leicht dahinter kommen, in welcher Weise dieser Ausgleich zwischen Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit gemacht wird. Diese Brückenfunktion ist übrigens auch sehr, sehr praktisch in dem Fall, wenn man sich nicht zwischen ausgesprochener Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit entscheiden will. Denn eine solche Prozesszahl gilt ja immer für eine ganze Sektion. Das sind doch, die so lange Sie sie haben wollen, das können 20 Zeilen nur sein, können aber auch 118 oder gar 216, und dann gilt eine solche Prozessvorschrift für diese ganze Zeit. Mit dem Prozess 4 ist aber innerhalb einer solchen Sektion bereits ein sehr starker Wechsel von Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit in der hier beschriebenen Weise gegeben. Und so läuft dann diese ganze Partitur ab bis unten, bis zum Ende, wo dann 7 mal 208 Zeilen ausgegeben sind. Jetzt kann ich hier noch etwas weiteres zeigen, nämlich wenn ich mich jetzt doch hier für diese, und ja, wie Sie auch gesehen haben eben, hier bei dem Output ist, dass alle Ziffern, alle Zeitwerte, wollte ich sagen, tatsächlich in der in Brüchen ausgedrückt sind, mit 0,0 als Vorschlaggrößen und sonst die Werte, so wie wir sie gerade in der Tabelle gesehen haben. Wenn wir stattdessen Dezimalwerte haben wollen, dann haben wir hier eine F zu D-Funktion, dann werden alle Fractions, also Brüche, umgerechnet in Dezimalzahlen. Nun gut, das ist natürlich schon mal die Voraussetzung, denn wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich auch keine Dezimalzahlen darstellen. Zunächst mal müsste dafür ausgerechnet sein. Und es empfiehlt sich dann natürlich auch hier bei den Time Points, die ebenfalls auf Dezimal umzuschalten, weil ich die jetzt tatsächlich sehen will. Und wenn wir uns jetzt den Output nochmal angucken, dann sehen wir auch, Entschuldigung, so einfach ist es nicht, denn es muss doch eben umgerechnet werden. Die grüne Ampel ist ja auch aus. Hm? Jetzt ist sie wieder an. Und jetzt gucken wir uns dieselbe Partitur nochmal an und sehen. Der ist aus einem. Was hat er denn da gemacht? Wenn Sie erstens zu mir nach Hause kommen sollen, dann hätten Sie mal ein anderes Bild gehabt. Dies ist einfach jetzt hier einfach übernommen und installiert. Es war schon ein Vorschlag gemacht worden, es möglicherweise hier nochmal zu kompilieren, das ganze Programm.
Vielleicht könnte man das wahrscheinlich, glaube ich, dann, ich glaube nicht, dass das ein Unterschied wird. Woher ist da auch vielleicht eine andere Zeichensatzgröße oder so, wo eingestellt ist, und deswegen, ja, sowas kann auch sein. Jedenfalls müssten da jetzt eigentlich die Dezimalwerte stehen.
Und wir können noch ein anderes Experiment machen und das wie Akkumulation ist dafür auch nicht erforderlich. Wir können mal gucken, was passiert, wenn wir hier, sagen wir mal, die totale Akkumulation, ob das irgendetwas bringt. Das bringt in dieser Hinsicht natürlich nichts. Und wenn ich hier die metrische Ausgabe wähle, dann kriege ich eine rote Ampel, weil ich nicht angegeben habe, welche Unterteilung ich tatsächlich benutzen will. Na, ich nehme an, ich schon mal Triolen haben, vierfache Unterteilung und meinetwegen noch achtfache Unterteilung. Irgendetwas, nur um etwas gesagt zu haben. Dann kann ich das wieder übersetzen und dann kriege ich im Output wahrscheinlich... Ah, dieser Output, der funktioniert nur wieder merkwürdigerweise. Da sehen Sie oben in der ersten Zeile, da steht 1, Doppelpunkt 0, 1. Nee, 8,1. Natürlich hätte da auch stehen können 3,1 oder 4,1 oder 5,1, aber es wird immer, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, die kleinste Auflösung gewählt. Das tut das Programm automatisch. Insofern steht da 1, Doppelpunkt, 8,1, das heißt, wir fangen an im ersten Metrum, wir zählen einfach von 1 an, wie wir das gewöhnt sind. Die Unterteilung ist gewählt in 8, wir hätten ja auch in 7, 6, 5, 4, 3, das kommt ja alles auch selber raus. Aber der Algorithmus funktioniert eben so und der erste Wert wird gewählt. Und das steht übrigens bei allen, wie Sie sich erinnern, fängt das an mit diesem Grace Note. Und Ja, da ist aber doch irgendetwas merkwürdig, denn das setzt sich ja ganz und gar, setzt sich hier ganz und gar durch. Wie weit geht das denn? Ja, ja. Erzähl es mal die Metrin, wie man sieht. Die 1 bleibt auch viel zu lange, aber irgendwann hört das auf und dann fängt er an, die Metrin zu zählen, aber er bleibt immer bei 8,1. Das finde ich außerordentlich merkwürdig. Ich frage mich, was ich daran machen kann, denn bei mir zu Hause ist das in Ordnung. Ich habe sowas nie vorher gesehen.
Dass es vielleicht mit dieser Dezimalumstellung eben zu tun hatte? Weil seitdem ist es so.
Bitte?
Die Umstellung auf in Dezimalzahlen, oder ist das nur die Anzeige gewesen? Von den Brüchen zu den Dezimalzahlen?
Ja, das ist...
Also ist es nur... wird es nur angezeigt oder passiert auch intern was anderes?
Nein, das ist, durch die Akkumulation werden sämtliche, nicht durch die Akkumulation, ich muss erst mal sagen, durch die, in dem Augenblick, wo ich Dezimalzahl, sind wir hier. Ja, merkwürdig, hm? Wie gesagt, ich bin mit Testen gerade so eben fertig. Es kann sein, dass irgendwo noch eine kleine Sauerei noch vorliegt. So gesehen, wo waren die Programme hier oben? Ja. Na. Nehmen wir einfach nochmal den Default. Ich rechne es eben um. Ich mache meine Akkumulation und ich mache Dezimalwerte und ich lasse das ausrechnen. Ne, bleibt dabei. Das werden die Dezimalzahlen ausgerechnet und auf die wird sich bezogen. Das heißt, für jede Zeile wird von der Dezimalzahl ausgehend, das ist ausgerechnet hingeschrieben.
Das Komische ist ja, dass in dem Moment, wo sie jetzt Create gemacht haben, die ganzen Dezimalzahlen irgendwie resettet wurden, auf Null gesetzt wurden. Und das, ich weiß ja nicht, soll das so sein?
Nee.
Also jetzt gar nicht mal in dem Output, sondern schon in dem Programm selber.
Ich mach mal was anderes. Ich gucke mal, ob das vielleicht doch damit zu tun hat. Ich werde dies dann nochmal ersetzen durch einen anderen Wert. Sagen wir mal, ich hatte vorgeschlagen 1, also die Erläute beispielsweise. Gucken, was er dann macht. Ob er dadurch durcheinander kommt. Ja. Steht doch da. Ah ne, ich habe jetzt gerade die 2 Zahlen gewählt. Dann geht es natürlich nicht.
Aber da ist jetzt schon der noch zurück.
Nee, genau. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Nee, ich kenne diesen Effekt nicht. Keine Erklärung. Also da müssen wir mal gucken, das muss verschwinden, wie wir das am besten machen. Dennoch, könnte ich ja doch, weil dies kann man sich ja leicht zurechtdenken. Es empfiehlt sich übrigens, das kann ich hier schon mal eben bei der Gelegenheit erwähnen, wenn man sich irgendeine bestimmte Datenkonstellation, wir machen dieses, was wir hier sehen. Wenn ich hier shared random, wenn ich hier draufklicke, dann kriege ich eine andere Füllung mit Zufallszahlen. Das kann ich so oft machen, wie ich will, kriege einfach jedes Mal eine andere, wie man sieht. Und wenn ich nicht keine 5 hier haben will, sondern beispielsweise bloß 4, dann kriege ich eben bloß 4. Und wenn ich dann auf random, dann werden eben die 4 Zahlen jeweils. Aber immer aus dem Gesamtvorrat von 7. Und wenn ich alle 14 habe, dann ist es nicht so, dass in der ersten Hälfte der 7 die Zahlen von 1 bis 7 je einmal vorkommen, sondern im Bereich von 14 kommt jede Zahl zwischen 1 und 7 zweimal vor. Das kann also durchaus sein, dass eine Zahl sich schon wiederholt innerhalb der ersten 7. Das eben nur nebenbei. Das ist umgekehrt, geht natürlich auch, angenommen, Sie gehen von Dezimalzahlen aus und wollen aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer noch die dazugehörigen Brüche sehen, dann können Sie das auch umgekehrt, indem Sie hier drauf klicken, die Brüche ausrechnen. Das ist einfach ein symmetrisches Walten. Sehr viel Sinn hat das wahrscheinlich nicht. Aber immerhin, man kann das machen. Wenn man sich eine bestimmte Datenkonstellation, von der man eigentlich regelmäßig ausgehen will, festhalten will, dann kann man das hier tun mit Save, beziehungsweise Save As, so als Sie das von anderen Programmen auch kennen. Und ein solches solchen Datensatz können Sie dann mit Load dann wieder zurückrufen. Also ich kriege dann jetzt so etwas und dann kann ich mir das entsprechend eintragen und das da abspeichern, wo ich das gerne haben will. Das ist das. Create hat nur die einzige Funktion des Ausrechnens. Bei Options, ja, vielleicht soll ich darüber jetzt noch etwas erzählen. Da gibt es zunächst die schon mal erwähnte Neuberechnung von bestimmten Parameterwerten oder Parametern. Und da sieht es so aus, dass wir zunächst einen Parameter wählen können. Dies ist auch inzwischen sehr krumm geworden. Eigentlich sind das bloß die Zahlen von 1 bis 7, indem man sich nämlich, ich will sagen mal, das Instrument neu berechnen. Ich hatte, sagen wir mal, den Prozess 1, ich möchte den Prozess 4 haben, dann klicke ich den eben an. Und ich kann außerdem auch noch bestimmen, in welcher Sektion das sein soll. Das muss ja nicht in allen Sektionen sein, sondern in irgendwelchen Sektionen, die ich habe. Ich kann es auch alle haben, das sind alle, die dann im Spiel sind. Aber jetzt haben wir 4. Es würde also dann nur für die ersten 4 gelten, automatisch. Auf diese Weise wird das neu berechnet, allerdings, da wo die Abhängigkeit ist, wo also, wenn ich einen neuen Rhythmus habe, also eine neue, nicht neuen Rhythmus, so muss ich das nicht sagen, also neue Eingriffsabstandwerte habe, dann werden damit automatisch aufgrund der Tabelle, die wir da oben gesehen haben, hier aufgrund dieser mit der Gewichtung und allem, kriege ich natürlich, und mit dem, hier mit der Size meine ich vor allem, mit der Akkordgröße, dann kriege ich automatisch auch natürlich andere Akkordgrößen. Und wenn ich andere Akkordgrößen habe, dann muss ich auch die Harmonik neu berechnen. Und wenn ich die Harmonik neu berechne, dann muss ich auch die Register neu berechnen, weil ja natürlich auch die Akkordgröße, also die Anzahl Zahlen sich da nicht mitändert. Das ist unvermeidlich. Ich habe lange darüber nachgedacht und mit Kollegen darüber diskutiert, die sich auch für dieses Programm interessieren, ob es nicht doch die Möglichkeit gäbe, die Einsatzabstände zu verändern, ohne dass an der Harmonik oder an den Registern etwas geändert wird. Ich habe allerlei Denkmodelle durchgespielt. Ich habe eigentlich keinen gefunden, der so richtig brauchbar wäre. Denn man muss ja dann bei der Auswahl des Rhythmus, also der Einsatzabstandwerte, Rücksicht nehmen auf das, was in den anderen Parametern bereits steht. Und das geht auch in vielen Fällen, aber in vielen Fällen geht es nicht. Und dann kommen die ursprünglichen Prozessideen nicht mehr zum Zuge. Dadurch, dass ich jetzt für die Einsatzabstände etwas tun muss, was den Bedingungen, den bereits gegebenen Bedingungen in Harmonik und Register entspricht, kann ich nicht mehr einen Prozess realisieren, der sich durch Unregelmäßigkeit oder Regelmäßigkeit auszeichnet. Also die Sachen kommen total in Konflikt miteinander und deshalb habe ich dann doch bin dabei geblieben, dass wenn die Einsatzabstände neu berechnet werden, werden Harmonik und Register auch neu berechnet. Wenn ich dagegen nur die Harmonik neu berechne, dann bleibt der Einsatzabstand, wie er ist, nur das Register ist affiziert und das Register kann ich für sich ändern, da kann alles andere stehen bleiben, wie es ist. Das liegt einfach an dieser Abhängigkeit dieser drei Parameter untereinander. Daran ist nichts zu ändern. Und dann wird das neu berechnet und dann kann ich wieder oben bei Create das anklicken. Eigentlich, wenn ich hier, was haben wir hier, sag es aber mal, ich will das. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier viel. Was haben wir gehabt? Ja, ich weiß nicht. Ja, da steht deutlich was anderes als vorher war, glaube ich. Oder? Ja, ich habe das jetzt eben leider nicht verfolgt. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich muss es mal überprüfen. Dann eine andere Option ist die der Horizontalisierung, über die ich schon sprach. Nun, die ist einigermaßen kompliziert. Die will ich mal eben überschlagen für den Augenblick. Vielleicht, dass wir uns auch dann in der nächsten Stunde damit nochmal auseinandersetzen. Dann will ich noch eben dieses zeigen. Das nennt sich Calculate Entry Delays. Wenn man jetzt keine Brüche hat, sondern Dezimalzahlen, kann es natürlich nützlich sein, die in ein bestimmtes Verhältnis zueinander zu bringen, jetzt im Sinne einer geometrischen Reihe. Und das ist das, was hier auch passiert. Dann kann ich hier die Anzahl der Entry Delays angeben, die ich haben will. Ich kann angeben die Untergrenze und ich kann eben die Obergrenze angeben und dann durch die Anzahl ist gegeben der Quotient, mit dem dann die Werte multipliziert werden. Bei der Gelegenheit kann ich die Obergrenze ein- bzw. ausschließen. Das heißt, wenn ich die 12. Reihe ausrechne, um einfach als Beispiel zu nehmen, dann nehme ich die 12. Wurzel aus 2. Und dann fange ich mit C an, dann bin ich bei H, aber die Oktav kommt dann nicht mehr drin vor. Aber dann, ich möchte gern in 11 Teile teilen, sodass der erste Ton, die Oktav ist der 12. Ton, so nehme ich die 11. Wurzel aus 2. Ja, dann kriege ich also 11 verschiedene, und der 12. ist dann die Oktav des ersten wieder. Genau dasselbe tritt hier ein, wenn ich hinter meine Skala oktavieren will, dann muss ich den Upper Limit nicht einschließen, sonst muss ich ihn ja einschließen. Können wir mal gucken, was da passiert. Also, haben wir noch was? Eins? Oh ja, wir sind drin im Programm. Und dann kriegen wir... Das Dumme ist, dies funktioniert ja eigentlich wie ein Textbearbeiter. Und der hat ja immer so einen Strich, wo man sehen kann, wo man ist mit seinem Cursor. Ich krieg den nicht in eine andere Farbe, ich krieg den nicht sichtbar. Wenn jemand weiß, wie man das macht, dann bin ich ihm sehr dankbar. Der ist einfach schwarz oder grau und der bildet sich dann nicht ab. Ich kann nicht sagen, mach den mal weiß. Mit dem Mauspfeil kann man allerlei Sachen anstellen, aber mit diesem Strichchen habe ich nirgends finden können. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn man sich daran gewöhnt, dann ist es auch nicht so schlimm. Jetzt habe ich den oberen Limit, weil wegen ist 10. Ist das richtig? Also den S jetzt als klein. Es ist ja unsinnig. Ich wollte ja hier, sagen wir mal, 10 Werte haben und dies hier wollte ich einfach 1 haben. Und dann nehmen wir hier eine 10, sagen wir mal. Und wenn wir das dann ausrechnen, dann müsste ich 10 Werte haben zwischen 1 und 10. Und das stimmt auch. Sie sehen hier den ersten. Der fängt mit 1 an. Und der 11. dann, also wenn das ganze Spiel sich wiederholt, dieses so fast 8, wäre dann tatsächlich 10. Wenn ich die 10 als, wirklich als letzten Wert haben will, dann muss ich den einschließen und dann sieht das eben so aus, dann klicke ich das an, mache das nochmal, dann ist der 10. Wert auch tatsächlich 10. Dann wird die ganze Skala entsprechend ein bisschen auseinandergerückt. Das ist das Ausrechnen von Entry-Delays. Dann gibt es hier noch Set-Tab-Index for Branching. Es ist ja so, wenn ich hier beispielsweise mit der Maus klicke in das erste Tempofeld und ich betätige die Packtaste. Und leider kann man das eben jetzt nicht sehen. Da sehen Sie es bei der Dynamik. Dann läuft der Zeiger einfach durch. Von links nach rechts, von oben nach unten. Bei der Branching-Table, manchmal ist das unpraktisch, da möchte man gern spaltenweise arbeiten. Das heißt, man muss die Laufanweisung mit dem Taktindex ändern. Und das kann man hiermit einfach machen, indem man ihn nicht horizontal laufen lässt in der Branching-Table, sondern vertikal laufen lässt. Okay, und dann tut er das eben. Und dann läuft er vertikal. Man ist leider nicht sichtbar. Sie müssen es mir einfach glauben, aber das ist einfach zu sehen. Dann gibt es hier bei den verschiedenen digitalen Ausgaben noch am Ende noch Settings. Da gibt es Folgendes. Da gibt es zunächst das Tuning. Sie brauchen ja nicht von 440 Hertz als Kammerton auszugeben. Sie können ja einen schrägen Otto zu Hause haben, der nicht gut gestimmt ist. Dann nehmen Sie einfach hier eine andere Zahl und dann werden alle Tonhöhen von einem anderen Wert ausgerechnet. Darauf, das ist der Bezugswert eigentlich für die Stimmung. Und für das Panning, also zwischen zwei Lautsprechern, können Sie die Anzahl der Punkte angeben, über die dann der Klang verteilt werden soll. Das steht auf 3, das kann 4, 5, 6, das kann eigentlich alles sein. Das ist das, und wenn Sie hiermit fertig sind, auf OK klicken, dann kriegen Sie eine Dynamikskala. In erster Linie die symbolischen Werte, die aus Ihrer Tabelle kommen, die Sie hier oben eingegeben haben, an dieser Stelle hier. Dann gibt es die Binärwerte, und zwar mal einfach runter von 32.000, was, sagen wir, ungefähr der Spitzenwert ist für C-Sound. Einfach abgerundet auf schöne ganze Zahlen. Und zwar geht das runter in Oktaven, wie Sie sehen. Oktaven, sage ich mal spaßeshalber. Das ist immer der Faktor 2, also 1600, 8000. Das kommt ja auch ein bisschen ins Gedränge. Bei mir ist ein bisschen mehr Platz nur dazwischen. Und bis runter auf 250. Oder Sie können die B-Werte haben, die gehen entsprechend von 0, minus 6, minus 12 bis minus 42. Sie können diese Skalen sich da, wo es erforderlich ist, selber ausrechnen. Angenommen, Sie wollen hier die dB-Werte haben, sie wollen maximal 0, aber sie wollen nicht einen Faktor 2 haben, sondern sagen wir mal, wir müssen Faktor 1,5, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ah, er springt weg. Das ist dumm, man sieht ihn nicht mehr. Wo bin ich hier? Oh nee, ich muss auch. So, dann. Oh, was macht er da? Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was ich beim Test übersehen habe. Das war irgendwann mal richtig und da habe ich irgendwas dran gemacht. Und dann, nee, die ist doch richtig 0,5, klar. Ich meine, wenn ich beispielsweise mache 0,5, das gibt natürlich auch ein anderes Bild. Ja. Nee, mal gucken. Jetzt muss ich mal selber überlegen, was hier eigentlich gemacht hat. Nehmen wir mal mit einer Zahl. Nee, das ist nicht korrekt. Was da passiert ist, das weiß ich nicht, das muss ich mir merken, muss ich mir aufschreiben. Weil das ist leicht korrigiert. Das ist ja auch nur von Bedeutung, wenn man damit direkt die Lautstärke, sagen wir mal, von einem MIDI-Apparat oder in einem CSR-Programm regeln will, dann muss das natürlich korrekt sein. Was da passiert, das weiß ich nicht. Mal gucken. Okay, die Hilfe gibt es noch nicht, habe ich noch nichts ausgefüllt, noch keine Zeit für gehabt. Das ist ein ganzes Kapitel für sich. Und dann wollte ich noch eben ganz kurz eingehen, ja, noch ein paar Minuten vielleicht, da hatten wir noch die mit der Horizontalisierung. Das ist ein bisschen komplizierter, wie Sie sehen, weil es ja so viele Optionen gibt. Erstens mal kann man sie ein- und ausschalten. Das heißt, man kann irgendeine vorbereitete Horizontalisierung belassen, als was sie ist, aber zeitweilig ausschalten und zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn man will, wieder einschalten. Dann kann ich mich fragen, wovon soll die Horizontalisierung abhängen? Das heißt, unter welchen Umständen soll ein Akkord horizontalisiert werden, das heißt, dass die Töne nacheinander abgespielt werden. Nun, ich kann mich damit beispielsweise auf das Instrument beziehen und sagen, ich möchte gern, dass nur das Instrument 5 das macht. Alle anderen Instrumente bleiben die Akkorde vertikal, aber für immer wenn das Instrument 5 kommt, dann soll die Horizontalisierung eintreten. Allerdings muss ich dann auch dieses Instrument tatsächlich anklicken, sonst funktioniert es natürlich nicht. Oder ich kann es abhängig machen von dem Einsatzabstand, von einer minimalen, einem maximalen Einsatzabstand. Immer, wenn ein Einsatzabstand liegt zwischen Min und Max, dann soll der Akkord horizontalisiert werden. Und ich kann diese beiden, wenn ich alle beide angeklickt habe, ja, da kommt eine Warnung, weil es offenbar bei den FD-Lesern habe ich jetzt im Augenblick keine passenden Daten. Das brauchen wir uns jetzt nicht zu stören. Wenn die richtigen Daten da sind, dann kommt die Warnung auch nicht. Dann diese beiden Bedingungen kann ich mir damit verknüpfen, logisch durch und oder. Ich kann sagen, in jedem Fall, egal ob das Instrument ist oder der Einsatzabstand, oder ich kann sagen, nur wenn das Instrument 5 an der Reihe ist und auch der Einsatzabstand zwischen Minimum und Maximum liegt, in dem Falle wird dann wird also hier das Add angeklickt. Dann wird der Akkord horizontalisiert. Na, und dasselbe gilt noch für die Akkordgröße, wo ebenfalls ich das Minimum und Maximum angeben kann. Beispielsweise, ich will nur Akkorde, die ganz großen Akkorde, die 5 und 6 Töne enthalten. Dann kann ich also hier als Minimum natürlich 5 angeben und als Maximum 6. 5. Geht der nicht rüber? Das wäre ich rüber hier. 6. Und wenn das angeklickt ist, die anderen beiden brauche ich nicht. Kann ich auch, brauche ich aber nicht. Ich kann jede beliebige Kombination nehmen. Dann werden nur die großen Akkorde mit 5 und 6 Tönen horizontalisiert. Nun, nachdem wir das einmal die Bedingungen festgesetzt haben, unter denen überhaupt horizontalisiert wird, müssen wir noch etwas über die Horizontalisierung selber sagen. Da kommt zunächst der Time Range, und das heißt der Zeitbereich, den die Horizontalisierung in Anspruch nehmen darf. Das ist ausgedrückt entweder in der Anzahl der Einsatzabstände, sprich in der Anzahl Zeilen, Wenn ich da eine 1 mache, dann heißt das, dass nur die Zeit zur Verfügung steht, die in der gleichen Zeile genannt wird als ein Abstand, nämlich der Abstand zum nächsten Ton. Das heißt, statt dass der Akkord eine Sekunde lang ist, werden in derselben Sekunde die Akkordtöne nacheinander gespielt. Ich kann aber auch großzügig sein und den Bereich größer machen, 2 Einsatzabstände oder 3, je nachdem, was ich da riskieren will. Es kann sein, dass ich harmonische Probleme riskiere. Es kann aber auch sein, dass ich hier mit einem Klangmaterial arbeite, wo solche harmonischen Erwägungen gar keine Rolle spielen. Dann braucht das nicht zu stören. Aber es ist in jedem Fall ausgedrückt in Größen, die auch in der Partiturbeschreibung bereits vorkommen. Also nicht etwa irgendwelche Zeitgrößen, die nicht mit der Zeiteinteilung der Partitur harmonieren. Oder ich kann hier, das ist nun auch dummerweise nicht gut lesbar, die Anzahl von Gruppen, und das sind ja, das sind Gruppen zwischen sind Sternchen, entweder Sternchen oder S oder B, also immer diese Gruppenmarkierung. Das heißt, dann kriege ich gleich einen ziemlich großen Zeitbereich in den Griff, über den dann der Akkord horizontalisiert werden kann. Das sind Sachen, mit denen man mal experimentieren muss, um wirklich rauszukriegen, was es tatsächlich bedeutet. Ich sehe, dass hier noch ein Feld ist ohne Text. Ohne Text geblieben ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal auswendig, was da eigentlich gestanden hat. Oder vielmehr, da das ein bisschen schief in der Gegend steht, ob das übergeblieben ist und keine Funktion hat im Augenblick. Gut. Dann gibt es die Gruppierung, die ich kann den Akkord in Einzelnoten zerlegen oder in Notengruppen. Ich könnte mir vorstellen, dass etwa ein sechstöniger Akkord zerlegt wird in Einzelton, in eine Dreiergruppe und nochmal in eine Zweiergruppe. Nur kann man das so genau nicht angeben, das habe ich auch zunächst mal dem Zufall unterworfen. Und der regelt das dann und sorgt dafür, dass Gruppen vorkommen. Das heißt, zunächst einmal, ja, je nachdem, ob es Einzelnoten oder Gruppen sind, ergibt sich eine bestimmte Anzahl neuer Zeitpunkte, und in so viel Zeitpunkte wird der Zeitbereich zerlegt, der hier oben mit der Anzahl der Einsatzabstände oder der Anzahl der Gruppen bereits definiert ist. Dann, nachdem ich nun einmal weiß, ich brauche 4 neue Zeitpunkte, also innerhalb des Zeitbereichs brauche ich 4 Zeitpunkte, dann können die periodisch sein, etwas als regular wäre, oder sie können aperiodisch sein, irregular, und wenn ich beide anklicke, dann entscheidet der Zufallsgenerator von Fall zu Fall, ob das eine oder andere genommen werden soll. Also die schließen sich nicht gegenseitig aus. Das gilt auch für diese hier. Die kann ich auch beide anklicken und kriege dann mal das eine, mal das andere, je nachdem, wie dann der Zufall eben darüber entscheidet. Dann haben wir noch die Dauer, denn ich habe zwar jetzt 4 neue Zeitpunkte zum Einsetzen, aber an diesen Zeitpunkten müssen die Töne ja nicht, sagen wir mal, im Legato miteinander verbunden sein. Ich kann ja auch Staccato-Töne haben wollen. In dem Fall kann ich hier eine Minimumdauer angeben, sagen wir mal 10. Sekunde oder 12. Sekunde oder irgendetwas, was für einen Staccato-Ton praktisch ist. Dann habe ich hier noch das... heißt random, irgendwas mit random, das heißt, dann wird entscheidet der Zufallsgenerator zwischen dem Minimum, das hier angegeben ist, und dem Maximum, das braucht gar nicht mal angeklickt zu sein, weil Maximum ist ja eine einheitliche Größe, das ist immer der Gesamtbereich, der von einem Einsatzpunkt zum nächsten zur Verfügung steht. Wenn das Minimum nicht angeklickt ist, sondern bloß random, dann wird automatisch ein künstliches Minimum eingesetzt, nämlich eine 16. Sekundenmühle. Das ist einfach mal eine Zahl, die zunächst als Default eingeführt ist. Mal gucken, wie weit man damit kommt. Dann gibt es noch die Note Sequence, nämlich, wenn ich den Akkord horizontalisiere, dann habe ich die Möglichkeit, die Reihenfolge zu verändern. Die erste Möglichkeit, die man hier auch nicht gut lesen kann, soll heißen gleich, das ist gleich, ist ein Gleichharmonie. Das heißt genau in der Reihenfolge, in der sie in der Partitur stehen, von links nach rechts gelesen. Oder gleich Sequence, das heißt, dann wird die Sequence-Spalte, die rechts daneben steht, berücksichtigt und die Reihenfolge benutzt. Oder ich kann alle Töne aufwärts laufen lassen, vom tiefsten zum höchsten. Wobei der tiefste derjenige ist, der in der tiefsten Oktav, die überhaupt unter den Registern vorkommt, am tiefsten liegt. und das ist durch den Zusammenhang der Partitur automatisch gegeben. Und dasselbe gilt, wenn ich sie alle abwärts laufen lassen soll. Aber dann kann ich für beide, das gilt aber nur für Upward und Downward, kann ich auch doch dieses Registers respected, also berücksichtigt, anklicken. Und dann heißt es, ja, ich muss eigentlich der Genauigkeit halber sagen, bei Upward ohne Registers heißt das eigentlich, dass nur der Bereich von dem tiefsten Register, das sich in den Registerzahlen befindet, und dem höchsten, benutzt wird, um insgesamt eine aufwärtsgerichtete Bewegung zu machen. Angenommen, in dem Akkord gibt es nur die Register 4 und 6, sagen wir mal, dann kommt dennoch das Register 5, wird mit beansprucht, in dieser Bewegung abwärts. Wenn ich dagegen Registers Respected anklicke, dann wird nur die Register 4 und 6, so wie sie in der Partitur stehen, berücksichtigt, und die Oktav 5 fällt aus. Also diese Möglichkeit hat man dann dabei auch noch. Na, und dann kommt als letztes noch etwas für die Lautstärke. Die kann entweder so bleiben, wie sie in der Partitur steht, oder sie kann eine Random Variation haben, sodass also die Werte sich um den angegebenen Wert zufallsmäßig herumordnen in einem gewissen Bereich, der im Programm festgelegt ist. Dies hier soll ein Pfeil sein, und da steht Next Chord. Das heißt, wenn ich etwa einen Forte-Akkord habe und der nächste ist ein Piano-Akkord und der nächste ist nicht in der nächsten Zeile, das hängt davon ab, wie viele Ideen angegeben werden. Also das, was dann hier nach sich anschließt, dann wird einfach ein gleichmäßiges Crescendo, Decrescendo erzeugt von dem gegebenen Akkord bis zu dem, der dann die nächste Horizontalisierungsgruppe sozusagen einleitet. Und wenn beide Lautstärken gleich sind, dann bleibt es natürlich auch gleich. Dies heißt hier allgemein Crescendo, oder das ist das O von Crescendo da unten. Das heißt, es wird von dem gegebenen Lautstärkewert aus ein Crescendo gemacht, ist halt dimm, wer bereits das Maximum, dann geht es natürlich nicht. Überhaupt geht es nur bis zum Maximum. Und wenn der Wert, mit dem wir starten, relativ niedrig ist, sagen wir mal Pianissimo oder so etwas, dann gibt es von da aus ein Crescendo, vielleicht nur bis zum Forte oder Fortissimo, was weiß ich. Es hängt davon ab, wo wir anfangen. Jedenfalls über einen bestimmten Bereich gibt es dieses Crescendo, das findet seine Grenze nur am Maximumbereich. Und dasselbe gilt sinngemäß für das Diminuendo. Na, das war eine Menge Zeug. Wir sind tatsächlich an das Ende unserer Zeit gekommen. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich jetzt eine Diskussionsrunde eröffnen. Vielleicht hätte ich nicht so weit durchstoßen sollen. Aber vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal dies vornehmen und nochmal drauf gucken, dann werden wir in erster Linie mal Fragen beantworten, die zu Wort kommen lassen. Ich wollte zunächst einfach nur so eine Erklärung abgeben, dass ich ungefähr eine Vorstellung habe, in welchen Bereich wir uns insgesamt befinden. Und dann können wir über jedes Detail so ausführlich sprechen, wie Sie wollen. Das Einzige, was ich mich frage, ist, was ich tun kann, um die kleinen Unstimmigkeiten hier zu... Ja, dies ist ja einfach eine Frage von wahrscheinlich die Datenfelder ein bisschen größer machen, die Textfelder. Dann vielen Fällen. Ich habe sie schon alle möglichst groß gemacht, aber offenbar kann man das noch größer machen. Und die merkwürdigen Zahlen, dafür habe ich jetzt im Augenblick noch keine Erklärung. Das muss ich mir zu Hause nochmal angucken, aber das stimmt alles. Okay, sollen wir es dabei erstmal bewenden lassen? Gut.